Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Hier ist der Bücher Blue Moon heute. Ausnahmsweise mal ohne kompetente Fachredaktion. Die kompetente Fachredaktion ist leider komplett unpässlich geworden. Darum stehe ich Aushilfslohnansager hier vor dem Mikrofon. Und selbst das ist eine Propagandalüge, denn ich sitze vor dem Mikrofon. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mit euch über Bücher reden. Und zwar anlässlich, dass man immer über Bücher reden kann. Und weil wir Radioleute ja immer noch irgendwie noch besseren Anlass brauchen, um über irgendwas zu reden, haben wir uns den Sommer ausgesucht. Der Sommer steht nämlich nicht nur vor der Tür, sondern wir mittendrin. Also nicht in der Tür, sondern im Sommer. Meine Güte, ich muss damit aufhören zu klingen, als wäre ich Tom Bartels. Hier ist der Bücher Blue Moon. Es gibt so viele Bücher, dass es unmöglich ist, sie alle jemals, zumindest in einem Menschenleben, zu lesen. Gleichzeitig würden wir ja vielleicht ganz gerne das ein oder andere Buch lesen, haben aber Probleme rauszufinden, was das richtige Buch ist und verlassen uns darum am liebsten auf Empfehlungen. Das mag jetzt irgendein Algorithmus sein, der hier ein Buch empfiehlt. Geht manchmal ganz gut, manchmal geht das auch ganz schlecht, je nachdem, was für Bücher man sich vorher gekauft hat, empfiehlt der Algorithmus dann halt irgendwelches Zeug, was überhaupt nichts für einen ist, aber für den Algorithmus halt so aussieht, als würde man das unbedingt lesen wollen. Also könnt ihr mal ausprobieren, irgendwie beim Online-Buchhändler eures geringsten Misstrauens, einfach mal ganz viel irgendwie kommunistische Literatur suchen. Danach kriegt ihr irgendwie nur noch kommunistische Literatur angeboten. Ich finde das immer ganz lustig. Die Empfehlungen, die wir aber wahrscheinlich viel, viel besser gebrauchen können, sind entweder die unseres Buchhändlers, der uns tatsächlich auch persönlich kennt und genau darum auch einordnen oder uns einschätzen kann und uns deshalb empfehlen kann, was uns möglicherweise gefallen wird. Also eigentlich das, was die Algorithmen auch versuchen. Wenn Ihnen Buch A gefallen hat, gefällt Ihnen auch Buch B. Oder aber unsere Freunde und unsere Bekannten. Weil nämlich immer dann, wenn eine menschliche Stimme ist, zumindest so meine Wahrnehmung, immer dann, wenn eine menschliche Stimme uns irgendetwas sagt, uns irgendetwas empfiehlt, sind wir viel eher dazu bereit, zumindest der Empfehlung mal irgendwie eine Chance zu geben, vielleicht wenigstens mal den Klappentext zu lesen oder den ersten oder den letzten Satz oder beide oder einen mittendrin, als wenn irgendein Automat das macht. Und genau darum würde ich ganz gerne heute Abend reichlich menschliche Stimmen hören, und zwar genau eure menschlichen Stimmen, die mir einfach nur eine kleine Frage beantworten, aus der dann sicherlich die ein oder andere Frage noch erwächst. Was soll ich denn lesen in diesem Sommer? Daraus folgen dann so Fragen wie beispielsweise, gibt es Literatur für den Sommer, gibt es Literatur für den Winter, gibt es Unterschiede in der Literatur, also in eurem Leseverhalten oder der Auswahl der Bücher, die ihr lest, je nachdem, ob ihr wegfahrt oder ob ihr zu Hause bleibt, oder ist es eigentlich egal und ihr lest immer dasselbe, ist auch falsch, aber ihr wisst schon, ich meine, ne? Lest halt immer dasselbe, egal wo ihr euch befindet und egal zu welchem Anlass ihr euch irgendwie zurückzieht und lest. Und was lest denn ihr eigentlich, also was ist eigentlich euer Buch, ist das noch ein echtes Buch oder lest ihr mittlerweile E-Books oder lest ihr beides? Ach, man kann so viel über Bücher reden. Ruft an, erzählt, was ihr gerade lest, was ihr empfehlen könnt, was ihr gerade gelesen habt oder auch schon länger her ist, dass ihr es gelesen habt, was ihr empfehlen könnt. Idealerweise für alle anderen, die hier zuhören und für den Sommer, der vor uns liegt, wo wir ja dann doch vielleicht uns ein bisschen zurücklehnen wollen. Also viele fahren ja tatsächlich in Urlaub. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 70 97 110. Ich hätte gerne stellvertretend für alle, die zuhören, Büchertipps von euch, also Leseempfehlungen. Was liegt denn da gerade neben euch für ein Buch? Und wie empfehlenswert ist es eigentlich? Vielleicht habt ihr ja auch gerade ein Buch gelesen, das ihr auf gar keinen Fall empfehlen könnt, sondern das ihr so furchtbar gefunden habt, dass ihr andere davor warnen wollt, dieses Buch überhaupt jemals nur in die Hand zu nehmen, weil es Zeitverschwendung ist oder die Gedanken vergiftet oder weiß der Geier was. 0331 70 97 110. Was soll ich lesen? Ihr legt es wieder darauf an, dass wir so oft wie möglich den Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Braindead's Run hören hier. Ne? Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und ich lade euch ein, anzurufen, heute mal über Bücher zu reden, also über Lektüre. Möglicherweise gehört ihr ja sogar zu den Leuten, die gar keine Bücher lesen. Ein Schulfreund von mir, der war so, der hat gesagt, der hat keine Bücher gelesen, aber den ganzen Tag Zeitungen. Was dann dazu geführt ist, dass er mehr Ahnung hatte als alle, die ich kannte, die je Bücher gelesen haben. Eigentlich auch mal ganz interessant. Heute soll es aber tatsächlich um Bücher gehen. Es muss nicht unbedingt irgendwie jetzt das große literarische Werk sein, das ihr hier am Telefon empfehlt unter 0331 70 97 10. Es ist auch durchaus legitim, finde ich jedenfalls, zu sagen, ja, ich habe zuletzt 4-Groschen-Romane gelesen und fand die besonders gut, aus welchen Gründen auch immer ihr die besonders gut gefunden habt. Das müsstet ihr dann allerdings schon irgendwie darlegen. Ich habe ja so eigentlich so 3 große Kategorien, wie nennt man das denn? Entdeckt? Nee, ne? Also es gibt ja so 3 Kategorien von Büchern eigentlich. Das ist einmal der Roman, der ganz normale, ne? So Lyrik und so. Nee, Belletristik. Lyrik ist ja schwierig, das ist was anderes. Also der Roman auf der einen Seite. Da könnt ihr gerne anrufen und erzählen, welchen Roman ihr gerade lest oder zuletzt gelesen habt, den ihr empfehlenswert findet. Also von dem ihr wollt, dass alle anderen den auch lesen, weil da sowas Besonderes drin ist. Also was auch immer das Besondere sein mag, was da drin ist, das können wir versuchen rauszuarbeiten. Es gibt aber auch Sachbücher. Also ich habe in letzter Zeit sehr viele Sachbücher und vor allen Dingen auch Fachbücher gelesen. Darüber zu reden, finde ich auch mal besonders spannend, weil einmal kann man ja das Buch selber empfehlen, dass man so, das ist ein gutes Buch, ist schön geschrieben, der Autor, hat das toll gemacht. Und man kann über die Sache reden, über die in diesem Buch geschrieben wird. Das heißt, Sachbuchempfehlungen sind mir auch immer sehr willkommen. Und das Letzte und das, womit ich eigentlich auch in den letzten, im letzten Dreivierteljahr die meiste Zeit verbracht habe, das sind Comics. Ja, also nicht im Sinne von Mickey-Maus-Heft, weil Mickey sowieso, ne, Mickey-Maus. Ich meine, mag von euch irgendjemand Mickey-Maus? Mickey ist doch echt irgendwie, naja, Mickey ist so ein Strebertyp irgendwie. Also ne, Mickey Mouse Heftchen ist die eine Sache oder die eine Seite der Cartoons, aber es gibt halt mittlerweile auch sehr viel Literatur, die in Cartoon-Form daherkommt. Wahrscheinlich gibt's sie sogar schon immer. Ich habe sie nur noch nicht so intensiv wahrgenommen, wie ich sie zuletzt wahrgenommen habe, also in den letzten Monaten und Jahren, aber eigentlich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr intensiv. Da gibt's wirklich auch ganz, ganz tolle Sachen, ganz, ganz tolle Zeichner und tolle Zeichnungen und tolle Geschichten, die da erzählt werden aus dem Bereich der Comics oder, um es ein wenig aufzuwerten, der Graphic Novels. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich wüsste ganz gerne, was ihr diesen Sommer lest und was davon vielleicht sogar empfehlenswert ist für alle anderen. Den Anfang macht der Christopher. Hallo Christopher.
Hallo.
Vielen Dank für deinen Anruf, du bist der Einzige.
Oh ja, ich habe gehört, dass wenige da sind, deswegen habe ich gedacht, rufe ich an.
Ah, du bist, achso, das ist Mitleid, du rufst aus Mitleid, das finde ich nett.
Nein, ich habe mir sowieso überlegt, ob ich anrufe, aber ich wollte keine Stunde warten oder so.
Ach so, ja, nee, Stunde warten muss man nicht gerade. Nee. Die sind wahrscheinlich alle noch irgendwie im Koma vom Feiern von gestern.
Ja, das müssen sie jetzt gerade aufwachen.
Stimmt. Ja, nee, die wachen jetzt gerade auf, stellen fest, dass sie in 8 Stunden wieder aufstehen müssen, um arbeiten zu gehen und denken sich, oh Gott, schnell ins Bett, bloß nicht im Radio anrufen. Naja, dann erzähle ich halt, im Zweifelsfall erzähle ich halt den Rest der Sendung, was ich so gelesen habe zuletzt.
Ich kann auch ganz viele Bücher empfehlen. Also.
Kannst du auch. Wir machen jetzt einfach so lange, bis irgendjemand anruft.
Ja.
Womit fangen wir an?
Ja, von John Scalzi, Krieg der Klone. Ist ein Science-Fiction-Buch. Ich weiß nicht, ob das deine Tasse Literatur ist, Science-Fiction.
Tasse, meine Tasse Literatur, hast du gesagt?
Ja, den Ausdruck habe ich aus dem...
Sehr schön.
Richtig cool.
Das gefällt mir. Krieg der Klone. Ja. Science-Fiction finde ich prinzipiell sehr gut. Also ich habe halt immer ein bisschen Probleme, habe ich festgestellt, wenn das so ganz, ganz fremde Welten aufmacht,
nee, da,
deren das ist, Regeln ich erst lernen muss.
Das ist es nicht.
Mhm.
Also der Titel ist etwas verwirrt, weil er so ein bisschen an Star Wars erinnert.
Mhm.
Auf Englisch heißt er viel besser An Old Man's War, also Krieg des alten Mannes. Und ja, das ist so Zukunft. Der Weltraum wurde von der Menschheit besiedelt, also ganz kurz eingeleitet. Und es ist halt so, es gibt halt die koloniale Union, also sowas wie ja halt so der Verbund der menschlichen Kolonien im Weltraum.
Mhm.
Und die halten die Erde so ein bisschen unter Verschluss. Also man darf nur in den Weltraum, entweder wenn man aus dem dritten Weltland kommt und als Siedler in den Weltraum gehen will, oder als alter Mann, die rekrutieren nur Soldaten, die über 70 sind, alte Männer und alte Frauen.
Eigentlich eine gute Idee, ne?
Ja, und stecken die dann halt in neue Körper.
Ah.
Und das ist noch nicht gespoilert, das wird gleich am Anfang des Buches erklärt.
Und warum machen die das? Weil ich dachte, sie nehmen alte Leute, weil die sowieso keine Zukunft mehr haben. Und
ja, genau. Und stecken die dann, ja, also einfach, weil die halt einfach nichts mehr zu verlieren haben. Die haben ihr Leben gelebt und können jetzt in diesem Krieg gegen andere Alienrassen sterben.
Mhm. Ja, aber wenn sie neue Körper haben, dann wollen sie doch weiter leben. Also wenn mir einer sagen würde, so pass mal auf, du bist
Das ist halt der Deal. Die sagen halt, du darfst in den Weltraum und du kriegst, also sie wissen auch gar nicht davor, dass sie einen neuen Körper bekommen. Sie wissen nur, dass sie Soldaten im Weltraum werden.
Mhm.
Und das ist so die Alternative zwischen im Altersheim rumsitzen und in den Weltraum gehen. Und viele alte Menschen finden das halt viel interessanter, in den Weltraum aufzubrechen, wenn ihr ganzes Leben schon gelebt ist, anstatt im Altersheim rumzusitzen.
Das, ja. Fände ich, glaube ich, auch.
Ja, und sie müssen dann, glaube ich, 10 Jahre Dienst ableisten und können dann selber Kolonisten werden. Aber die meisten sterben einfach. Und das ist halt von Vorteil, wenn das halt keine jungen Menschen sind, sondern alte Menschen, die im besten Fall sich schon fortgepflanzt haben.
Mhm.
Ja. Und ich finde einfach diese Science-Fiction, ich finde es einer der besten Science-Fiction-Universen, die es irgendwie zurzeit gibt. Also John Scalzi ist generell ein sehr guter Autor. Weil er halt so Sachen wie, ja, was ist denn mit ewigem Leben und Computer im Gehirn und menschliche Modifikation.
Aber was ist der Dreh an der Geschichte? Also was?
Der Dreh...
Oder erzählt das einfach nur so vor sich hin?
Es wird halt aus der Sicht von, ich glaube, John Perry heißt der Protagonist, wird halt erzählt, wie er halt in diese Welt aufbricht und wie die Menschen sich mit anderen Alienrassen vertragen müssen oder sich eben nicht vertragen. Und was ist der Dreh? Ich müsste viel spoilern, um das zu erklären, aber
ja, sagen wir
so grob, intergalaktische Diplomatie und wie man es richtig macht.
Mhm.
Und das ist jetzt ganz hart an der Spoilergrenze, aber was passiert, wenn die Erde und die Menschheit nicht mehr eine Einheit bilden? Also
ja,
ist, wenn,
also das ist aber interessant.
In vielen Science-Fiction-Welten ist ja so, Erde ist der Heimatplanet der Menschheit und Menschen und Erde sind sozusagen ein Synonym.
Ja.
Und was passiert, wenn es jetzt auf einmal zwei Sorten von Menschen gibt? Also Menschen, also so wenn man sich halt intergalaktisch definieren möchte, dann definiert man sich meistens in der Science-Fiction-Literatur über die Rasse.
Ja.
Also die menschliche Rasse.
Die menschliche Rasse und die außerirdischen Rassen.
Genau, ja. Genau. Und was passiert, jetzt gerade weil die Erde so ein bisschen unter Verschluss gehalten wird und auch so ein bisschen dumm gehalten wird, damit die weiter schön Kolonisten und Soldaten liefert. Also die Erde ist im Grunde eine Menschen...
Ah, die ganze Erde weiß das nicht mit den neuen Körpern.
Ja, genau. Die Erde weiß nur, da ist irgendwie okay. So alt... Also
die ich dachte
Erde
nur, weiß, die Typen wüssten das nicht oder so ähnlich, aber okay, ja.
Nein, die ganze Erde wird so ein bisschen auch rückständig gehalten.
Ja.
Die soll einfach nur Menschenmaterial für diesen Krieg gegen die anderen Alienrassen sorgen. Einerseits um zu kämpfen, andererseits um ganz schnell ganz viele Planeten zu besiedeln können.
Mhm.
Weil das Problem ist auch, dass es nicht so unendlich viele bewohnbare Planeten gibt und es so ein Kampf um die bewohnbaren Planeten gibt. Und die Aliens dann anfangen, sie auch zu organisieren und quasi eine Einheit gegen die Menschen bilden, was extrem gefährlich werden könnte. Und es dann auch so umgeht, dass man die Aliens davon überzeugt, dass nicht alle Menschen gleich sind und dass die Erde irgendwie sowas, also die Erde nicht mit den Menschen zu verwechseln ist.
Hm.
Ja, und da werden also die ganzen technischen Fragen, es gibt dann auch spoilern eigentlich.
Okay, dann nimm das nächste Buch.
Okay, das nächste Buch, was ich gerade lese, deswegen kann ich nicht richtig empfehlen, aber es ist eigentlich sehr cool.
Also ich finde, wenn man gerade etwas liest, dann kann man auch ruhig sagen, ich lese das gerade und wahrscheinlich ist das dann auch gut. Also die Frage ist also, ja auch nicht nur, was kannst du empfehlen, sondern was liest du gerade? Sonst reden wir ja tatsächlich die nächsten 2 Stunden alleine miteinander.
Ja, also John Scalzi kann man wirklich nur alles auch von dem empfehlen.
Der ist insgesamt gut, also kann man blind kaufen, meinst du?
Ja, kann man blind kaufen. Er hat gerade ein neues Buch rausgebracht, was ich noch nicht gelesen habe, wo es darum geht, dass das Lock-in-Syndrom, also wenn Menschen in ihrem eigenen Körper eingeschlossen sind und sich nicht bewegen und sich bemerkbar machen können, aber komplett selbstbewusst sind und das wie ein Virus um sich geht. In dem geht es um sein neues Buch. Heißt Lock-in.
Lock-in.
Erscheint demnächst. Auf jeden Fall.
Achso, gibt's noch nicht, okay.
Nee, das Buch, was ich gerade lese, heißt Wenn das der Führer wüsste.
Schön.
Und es ist genau das, was es verspricht, also was man sich denkt, es geht, es ist so ein bisschen kontrafaktische Geschichte, also nicht nur ein bisschen, sondern total kontrafaktische Geschichte. Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und wir sind jetzt in den 60ern und diese ganze Nazi-Ideologie wurde jetzt quasi auf die Spitze getrieben. Also ich bin jetzt gerade so weit.
Also es ist einfach weitergegangen. Vermutlich werden die dann irgendwie alle ausgerottet haben, die sie ausrotten wollen. Ja, also Juden, lebensunwertes Leben und bitte?
Es gibt so Untermenschen.
Genau, Untermenschen haben sie es genannt, ja.
Genau. Nee, es ist halt, diese ganze braune Esoterik wird halt dort auf die Spitze getrieben. Also man beginnt dieses Buch oder man geht durch dieses Buch aus der Sicht eines Gyromanten, also eines Pendlers, also der so Erdstrahlen auspendelt.
Ja.
Und das
stimmt, halt, du hast ja dieses ganze, ja sicher, braune Esoterik.
Und das ist halt dort total hoch angesehen und das sind halt so die Chefärzte. Und man verfolgt so ein bisschen, was er für Gedanken hat. Also wenn der so, er ist irgendwie so ein bisschen sadomasochistisch veranlagt und findet halt irgendwie Frauen ganz toll, die so einen, er nennt es heldischen Zug haben, also die so eine sadistische Ader haben.
Mhm.
Und dann immer diese ganzen rassischen Begriffe, also so, die sieht jetzt sehr asiatisch aus oder hat einen nordischen Einschlag. Und
Erträgt man das? Also weil das ist ja...
Nein, das ist sehr surreal, wenn man das liest. Und ich komme da auch nicht immer ganz mit, weil ich auch mich in der ich bin nicht so in der nordischen Mythologie bewandert, als dass ich da jetzt sofort wüsste, was die einzelnen Namen bedeuten. Also er flirtet dann mit einem Mädchen und sagt, du solltest irgendwie, jetzt mal ganz banal, Kriemhild heißen, weil das so und so, weil das und das bedeutet.
Mhm.
Und dann irgendwie stirbt der Führer an Altersschwäche. Und irgendwie ist das ganze deutsche Volk ist irgendwie in einer kollektiven Depression verfangen.
Mhm.
Und und ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Also ich hatte jetzt bisher sehr viel komische Begriffe. Es wurden schon einmal Laserwaffen erwähnt. Also ich glaube, da geht es auch schon ein bisschen in diese futuristische Richtung.
Mhm.
Was wir ja gerade bei dem neuen Wolfenstein-Spiel hatten. Ich weiß nicht, ob du das im Zuge anderer...
Ich kenne ein Level. Ich habe mal ein Level jemanden spielen sehen. Ich habe mal neben jemandem gesessen, der ein Level spielt.
Ja. Genau, wo auch diese kontrafaktische Geschichte aufgemacht wird, wo die Nazis halt durch einen unheimlichen technologischen Fortschritt haben, dadurch, dass sie jetzt irgendwie eine Supermacht sind.
Mhm.
Und das ist einfach sehr, sehr skurril, aber kann man durchaus lesen.
Wie bist du darauf gekommen?
Durch Wolfenstein. Also ich habe mir das Spiel auch als Let's Play angeschaut, weil ich nicht das Equipment habe, um das zu spielen.
Mhm.
Hab dann gedacht, da gibt's so bestimmt mehr und dann habe ich mir so Bücher angeschaut und es gab mehr und jetzt habe ich mir mal das Buch gekauft, Das der Führer wüsste, von Otto Basil, ist auch schon in den 60ern irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, da steht irgendwie, ich gucke parallel dazu natürlich im Netz, da steht dabei, dass es eine Neuauflage ist. Ja.
Wir könnten ja vielleicht mal drüber reden, wie man Bücher liest, weil ich lese gar nicht so viele Bücher, sondern höre die als Hörbuch.
Hat das denselben Effekt, wie das Buch zu lesen? Weil Hörbücher höre ich praktisch gar nicht.
Es ist so, das Buch wird schon vorinterpretiert durch die Lesart des Vorlesers, was Vor- und Nachteile hat. Also es gibt natürlich Puristen, die sagen, nein, man muss das Buch lesen, man muss eine komplett eigene Erfahrung haben. Aber es gibt durchaus Vorleser, die das sehr, sehr gut können. Also David Nathan ist so einer der berühmtesten deutschen Hörbuchsprecher.
Ist das nicht einer von den...
Synchronstimme von Johnny Depp und Christian Bale. Und es ist eine berühmte Stimme und der macht das sehr, sehr angenehm. Und da gibt's halt so, ich sag mal, Happy Kerkeling, dieses Buch, wo er den Jakobsweg wandert, das liest extrem gut vor.
Und das liest nicht Happy Kerkeling selbst?
Doch, das liest Happy
Kerkeling. Achso, ich dachte, das liest David Nathan. Okay.
Nein, David Nathan hat zum Beispiel...
Was ich als Hörbuch gehört habe, war gelesen von Rufus Beck. Ich glaube, es war Harry Potter.
Das ist natürlich auch ein Klassiker der Hörbuchliteratur, sagen wir mal so.
Ja, stimmt. Ja, weil es sowieso ein Märchen ist wahrscheinlich, ne?
Was?
Harry Potter.
Märchen?
Ja, oder, also es kommt so märchenhaft daher, finde ich, also so diese ganze Welt, in der der so unterwegs ist.
Es ist halt so eine klassische Chosen-One-Geschichte.
Ja, aber ich meine so das ganze Setting, also man lässt es sich gern erzählen.
Ach so,
das
okay.
Das ist so das Gefühl, was ich dabei habe.
Kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich höre generell gerne Hörbücher, die, egal von welchem Setting her, was wollte ich jetzt sagen?
Weiß nicht.
Jetzt habe ich irgendein Hörbuchsprecher, wollte ich.
David
Nathan? Das Problem ist halt, wenn man dann Stimmen dann überdrüssig hört, gerade wenn man viel synchronisiertes Zeug schaut, was ich jetzt nicht mehr so tue, deswegen ist es nicht mehr so schlimm, aber wir vermischen sich die Stimmen und man kommt etwas durcheinander. Und man kann auch einem die eine Stimme auf den Geist gehen. Also gerade wenn die halt auch gerade viele irgendwie im Fernsehen viele Off-Texte spricht von Einspielern.
Alle Mystery-Filme klingen wie Dana Scully. Ne?
Ja, genau sowas.
Ich habe den Markt nicht im Blick. Weißt du, ob Hörbücher besser laufen als gedruckte Bücher? Oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist gerade groß im Kommen. Also diese ganzen Hörbuchplattformen machen extrem viel Werbung zurzeit. Und ich glaube, die gehen auch ganz gut weg. Ach, jetzt fällt mir wieder ein. Marc-Uwe Kling, die Känguru-Bücher.
Ja.
Die sind, kann man eigentlich nur in seiner Vorlesung hören. Also auch nicht lesen. Weil er spricht halt das Känguru so toll.
Mhm.
Ja, wenn man die Stimme des Kängurus nicht kennt, dann fehlt die halbe Erfahrung.
Musst halt den ganzen Tag Fritz hören. Ne?
Das habe ich auch gemacht. Ich habe den Podcast komplett durchgehört. Ich glaube schon, dass Hörbücher extrem gut gehen. Also von dem, was da in Werbeaufwand getrieben wird und was ich auch, also ich komme auch aus einer Familie, in denen extrem viel Hörbücher gehört wird.
Mhm.
Also ich bin damit auch sozusagen aufgewachsen.
Ja, ich kann es nicht. Also weil ich habe dann auch immer das Gefühl, als hätte ich das Buch nicht richtig mitbekommen oder nicht richtig verstanden. Das nächste Buch. Du bist immer noch mein einziger Anrufer. Das heißt, du musst jetzt immer noch dran glauben.
Was ich auch als Hörbuch gehört habe, und zwar in mehr oder weniger einer Sitzung, war The Fault in Our Stars.
Ja.
Was ja jetzt gerade groß verfilmt wurde.
Wurde, also ist schon im Kino. Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Ja,
sehr, sehr schöner Film.
Komischer Titel.
Ja, allerdings. Aber ein sehr schöner Film.
Bist du ja mit der Geschichte vertraut.
Ja, ja.
Und ich kannte das Buch nicht, aber ich kannte John Green über seine diverse YouTube-Channels.
Der Typ, der das geschrieben hat, der praktisch öffentlich nicht nur war das nicht der Autor, der irgendwie immer nur direkt mit seiner Community kommuniziert, aber nie irgendwie Interviews gibt und sowas?
Er gibt schon Interviews, also war glaube ich beim Colbert Report, er war gerade auf Promotion-Tour für den Film auf jeden Fall.
Ja.
Aber ja, natürlich, er macht extrem viel mit der Community, also es gibt auch Videos, wo er die ersten zwei Kapitel der Bücher vorliest und dann quasi Kritik einholt. Und das ist einfach ein extrem sympathischer Mensch und der weiß extrem viel. Also er macht auch so kurze Crashkurse, Literatur, Psychologie, Geschichte und weiß einfach extrem viel und ist ein extrem sympathischer Mensch.
Mhm.
Da habe ich so erfahren, ach, der hat dieses Buch geschrieben, aber sollte ich das mal vielleicht anhören, lesen. Und ja, es ist einfach extrem traurig und irgendwie auch extrem schön. Also ich weiß nicht, wie du zu dem Film stehst.
Der ist toll. Also wirklich ein ganz toller Film.
Ja, und er hat auch gesagt, er findet den Film sehr toll und wenn er den Film nicht so toll finden würde, dann würde das die Community auch mitbekommen. Also ich glaube, er ist auch selber sehr zufrieden mit dem Film.
Das ist aber schön. Also sowas finde ich immer gut.
Ja. Also er hat nicht das Malus von Stephen King, der ja ständig unzufrieden ist mit seinen Buchverfilmungen.
Ich höre genug Leute, die sind mit seinen Büchern unzufrieden, das ist dann nicht so schlimm.
Ja, aber er möchte jetzt The Shining nochmal neu machen.
The Shining?
Ja, also der Film von Stanley Kubrick.
Ja.
Das wird ja auch im Buch von Stephen King.
Ja.
Und Stanley Kubrick hat das mehr in so eine psychologische Richtung getrieben und diesen ganzen Indianerfriedhof-Quatsch rausgelassen.
Mhm.
Und das hat King gar nicht gefallen und er möchte das jetzt nochmal neu drehen.
Auch mit Jack Nicholson?
Das glaube ich eher weniger, aber ich glaube, Jack Nicholson würde das auch nicht machen. Also ich finde, das sollte man auch nicht tun. Also es gibt Filme, die man nochmal drehen kann, aber nicht The Shining. Aber wir reden über Filme, wir sollten über Bücher reden.
Ja, wir können auch einfach Nachrichten machen, weil es ist halb.
Ja, mach das.
Dann würde ich das jetzt tun und dich verweisen auf den nächsten Freitag, da ist nämlich schon Film Blue Moon. Wir müssen was vorziehen, weil Anna wieder auf irgendwelche Festivals fährt und Filme guckt und so die hat ja immer dann, die kann ja immer so Reisen unternehmen, um irgendwelche besonderen Leute zu interviewen und
okay.
Es gibt wenig zu reden dieses Mal, also weil es ja echt im Grunde nichts Ordentliches erschienen die Tage, ne? Doch diese Woche kommt Transformers.
Yeah. Oh Gott, ja, genau.
Da freue ich mich drauf. Da gehe ich Freitag noch rein. Vor der Sendung
oder auch Transformers. Nur Anrufer dran nehmen, die über Transformers reden wollen.
Ich glaube nicht, dass es so viele Anrufer gibt, die Transformers dann gesehen haben werden, schon am Freitag, oder?
Ja, habe ich ja Boyhood gesehen, kann ich anrufen.
Boyhood war toll, oder?
Ja.
Danke. Christopher, ich habe mittlerweile sogar noch zwei, drei andere Anrufer.
Ah, das ist ja super.
Ich danke dir.
Ja, ciao.
Gute Nacht. Tschüss.
Gute Nacht.
Ihr hört den Blue Moon. Heute ist Bücher Blue Moon mit einer Frage, die ich immer stelle, wenn es um Bücher geht. Was soll ich lesen? Oder halt etwas einfacher, was lest ihr denn gerade? Und wie ist denn das, was ihr da gerade liest? Taugt das als Sommerlektüre oder ist das eher was für dunkle Wintertage, an denen sowieso Schwermut euren Geist umwebt? 0331 70 97 110.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute ausnahmsweise mal mit Holger Klein, das bin ich. Und das Thema heute Abend, das ist Lesen, also Bücher, Literatur im weitesten Sinne. Ich wüsste ganz gerne, was ihr gerade lest und ob das als Sommerliteratur taugt. Ob es überhaupt taugt, was ihr gerade lest. Kann ja sein, dass ihr gerade ein Buch lest, von dem ihr denkt, mein Gott, ist das anstrengend. Und zu den bedauernswerten Geschöpfen gehört, die es nicht schaffen, ein schlechtes Buch wegzulegen, bevor es zu Ende gelesen ist. Freunde von mir, also viele Freunde von mir haben dieses Problem. Die sagen, nee, wenn ich einmal angefangen habe, dann muss ich das auch zu Ende lesen. Und da bin ich dann immer ganz froh, dass ich irgendwie so ein Kulturbanause bin, dass ich halt sage, nee, gefällt mir nicht, weg. Und dann wieder meinen Geist frei habe für Bücher, die mir tatsächlich gefallen. Welche gefallen euch denn eigentlich so? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Bücher sind das Thema. Oder anders gefragt, was soll ich eigentlich lesen, wenn ich im Sommer wegfahre oder zu Hause bleibe oder beides mal? Oder na, ihr wisst schon. Und weil Frauen bevorzugt behandelt werden, ja, ja, positive Diskriminierung, ist jetzt die Franzi dran. Hallo Franzi.
Yay.
Yay.
Hi.
Franzi, was liest du?
Ja, also angegeben hatte ich ja bei Twitter, hatte ich ja eigentlich von John Niven, Gott bewahre.
Ach, du bist das?
Ja, ich bin das.
Ah,
du
ja.
Hast mich gezwungen.
Nein, ich habe dich nicht gezwungen, ich habe dein Mitleid erregt.
Oh, ja, das stimmt. ja, das wollte ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du es nicht schon kennst.
Nochmal, welches war das? Gott bewahre von John Niven.
Genau.
Noch nie gehört. Was ist das? Worum geht's da?
Das ist ein Roman, im Prinzip aus der Sicht von Jesus.
Ach du je.
Und
da kriegt er aber Ärger für, oder?
Ja, also im Prinzip ist es so, dass irgendwie Gott mal für ein paar Tage angeln geht. Und in den Tagen sind ein paar tausend Jahre halt hier vergangen. Und es spielt dann halt im Prinzip in der jetzigen Zeit. Und da ist natürlich ziemlich viel schief gegangen. Und deswegen muss Jesus nochmal auf die Erde.
Mhm.
Und natürlich geht er den wunderbaren Weg und versucht natürlich die Leute dann auch wieder auf den rechten Pfad zu bringen und dann entscheidet er sich dann dafür, in eine Castingshow zu gehen.
Ja, klar, ich meine, wo erreichst du möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit?
Genau. Und so beginnt das Ganze. Und das ist sehr, sehr lustig geschrieben und ich denke, da steckt auch sehr, sehr viel Wahrheit drin, aber es ist wirklich auch sehr, sehr unterhaltsam.
Aber was genau macht er denn? Also das wird ja jetzt nicht nochmal der Jesus-Mythos sein, sondern das wird ja irgendwie, also was macht denn der? Der geht in die Castingshow und dann? Predigt der? Der predigt ja nicht.
Nein, also er versucht halt irgendwie doch schon irgendwie die Menschen so ein bisschen wieder dazu zu kommen, dass sie halt wieder mal nicht nur Scheiße bauen, sondern halt auch irgendwie wieder mal vielleicht was Gutes machen irgendwie so und halt nicht die Erde quasi zerstören und sonst wie, sondern und ja, also wie gesagt, es geht ja eh sowieso in eine andere Richtung dann so ein bisschen, weil er ja, weil es jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so ist, dass ihm das leicht gemacht wird.
Ah ja, ich sehe gerade, dass ein gewisser Sender namens Radio Fritz vom RBB was für eine witzige Geschichte darüber gesagt hat.
Ah, okay.
Vermutlich war das eine der beiden Kolleginnen, die ich hier gerade vertrete, die ja hier die Fachredaktion Buch darstellen. Also ich gucke gerade beim Online-Buchhändler und da steht halt Pressestimmen. Was für eine witzige Geschichte. RBB, Radio Fritz. Schön.
Haben wir wieder was gelernt.
Genau, wieder was gelernt. Fritz.
Ja, auf jeden Fall.
Ist das eine Satire auf Religion? Ist das eine Satire auf unseren Alltag? Also auf die moderne Gesellschaft? Ist es überhaupt eine Satire?
Also ich würde schon sagen, dass es satirisch ist. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr böse. Und es wird auch ordentlich auf Religion rumgekloppt. Und was aber auch sehr, sehr lustig ist, man begleitet am Anfang des Buches auch nochmal Gott kurz in die Hölle mit. Und da geht es auch sehr, sehr lustig zu.
In der Hölle geht es lustig zu.
Ja.
Ich hab mal, wo war denn? In der Hölle ist der Teufel los, habe ich mal gelesen, von einem finnischen Autor, der nur lustige Bücher schreibt, dessen Namen ich trotzdem vergessen habe. Da geht's, das ist auch sehr schön, kann man auch immer mal wieder lesen. In der Hölle ist der Teufel los. Also stellt sich raus, wenn man stirbt, kommt man nicht in den Himmel oder sowas und ist auch nicht weg, sondern man spukt halt rum. So, man läuft halt oft, also ne, die Erde ist halt voller Toter. Die laufen halt überall rum und können halt nichts machen, weil die halt nicht mit der stofflichen Welt interagieren können, was irgendwie total ärgerlich ist. Das heißt, sie versammeln sich dann halt immer in der Bibliothek, um anderen Leuten über die Schulter zu gucken, während die Zeitung lesen und sowas, damit die überhaupt ein bisschen was zu tun haben. Und ja, da läuft dann halt so ein Pfarrer rum, der auf der Flucht vor seiner Gemeinde ist, also weil er halt sein Leben lang gepredigt hat, sie kämen in den Himmel und er hat jetzt Schiss, dass er gefunden wird, dass sie sagen, hier, hör mal, du hast Mist erzählt und so. Ist wirklich ganz nett gemacht.
Aber wie ist denn der Autor?
Im Himmel ist der Teufel los, in der Hölle ist der Teufel los? Ja, warte mal, im Himmel ist der Teufel los, glaube ich. Ich überlege gerade. Im Himmel, ich suche auch gerade hier mal das, durchsuche mal das Internet. Im Himmel ist der Teufel los, nee, das ist ein Lied von Andreas Martin. Kenne ich auch nicht.
Okay.
Sag mal, bin ich blöd? Habe ich mir das nur eingebildet, dass es dieses Bild, das kann gar nicht sein. Im Himmel ist er. Irgendjemand wird es mir wahrscheinlich sagen, wie es wirklich heißt, und ich habe gerade nämlich Quatsch geredet. Also der Autor heißt im Übrigen Arto Paselina, hat mir Twitter gerade gesagt, aber ich finde das Buch nicht mehr. Vielleicht ist es einfach so alt, dass es das nicht mehr gibt. Das kann doch gar nicht sein.
Wir schaffen das.
Wie könnte es denn noch heißen? In der Hölle ist der Teufel los. Alle Kategorien. Zumindest vervollständigt die Suche das automatisch. Nee, ich finde es nicht. Es gibt einen Film, der so heißt. Tja. Naja. Nee, lass uns über was anderes reden. Lass uns über was reden, wovon du Ahnung hast. Du sagtest, eigentlich hättest du ja dieses Buch, also das letzte, was war's? Ich bin schon wieder raus.
Ich hatte dir empfohlen, Gott bewahre.
Genau. Eigentlich wolltest du das sagen, aber...
Das wollte ich dir auf jeden Fall irgendwie...
Empfehlen.
Und aber das, was ich als letztes ausgelesen habe, ist Role Models von John Waters.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du John Waters magst.
Ich kenne John Waters nicht. Im Jenseits ist die Hölle los.
Ah, okay.
Und da ist es auch, genau. Im Jenseits ist die Hölle los. Sehr, sehr lustig. Also ich habe mich wirklich prächtig umgesehen. Das ist aber auch, also ich sehe gerade, es gibt es für 25 Cent als Gebrauchtbuch.
Okay. Gibt's
immer so 3 Euro Versand. Das ist auch okay. Also es ist halt so für eine Zugfahrt zum Weglesen. Aber da macht es wirklich Spaß.
Gut. Also ich habe es mir aufgeschrieben.
Okay. Was war das? Role Models.
Role Models von John Waters. Und zwar von John Waters dürftest du bestimmt eigentlich schon ein paar Filme gesehen haben. Hm. Und zwar zum Beispiel Hairspray.
Ich weiß, dass es den gibt, ja.
Oder Crybaby.
Habe ich auch nicht gesehen, kenne ich auch, aber es sind schon mal große Namen, ja.
Also auf jeden Fall halt wird er ja irgendwie als der Pope of Trash bezeichnet, mhm, und ist halt irgendwie, sag ich mal, für den Trash-Independent-Film halt irgendwie so ganz wichtig und so weiter. Und er sieht halt auch sehr, sehr speziell aus und er ist auch sehr, sehr lustig. Und ich hatte mir da irgendwie zu Weihnachten hatte ich mir ein Buch von, er sei relativ viel, hat auch geschrieben, irgendwie so, habe ich mir gewünscht und ich habe halt Role Models gekriegt und das ist im Prinzip so ein bisschen biografisch. Also er schreibt halt wirklich halt über so Leute, die ihn so beeinflusst haben.
Das ist auf Englisch, oder?
Das ist auf Englisch.
Okay. Hm.
Aber ich glaube, es gibt es jetzt auch schon auf Deutsch.
Nee, ich finde nichts auf Deutsch.
Dann halt nicht.
Ja.
Und war davor so ein bisschen so, mal gucken irgendwie so. Weil wenn Leute so, sag ich mal, über Leute schreiben, die sie inspiriert haben, wird das halt meistens ein bisschen langweilig oder ein bisschen trocken oder so.
Mhm.
Aber das ist so unglaublich lustig geschrieben, aber auch unglaublich sympathisch, weil zum Beispiel, er schreibt zum Beispiel über Leslie van Houten, die eine der Manson-Mörder von der Manson-Family war, mit der er zum Beispiel irgendwie seit Jahren irgendwie befreundet ist und die er irgendwie immer noch im Gefängnis besucht und irgendwie versucht irgendwie zu supporten, dass er halt doch noch freikommt irgendwie. Und an sich ist es natürlich irgendwie, hat man natürlich schon so seine Vorurteile und denkt so, Manson Family ist jetzt nicht so der Menschenschlag, mit dem man vielleicht irgendwie was zu tun haben möchte.
Aber das macht es ja gerade spannend,
ja,
mit
genau,
ihm trotzdem was zu tun zu
halt
haben.
Ja, einfach,
ne?
So toll und man denkt nur einfach so, ja, coole Frau. Und kann sich einfach nur so irgendwie wirklich irgendwie auch in seine Lage versetzen. Und das ist halt einfach auch sag ich mal, er schreibt halt auch so, dass man halt auch nochmal so ein bisschen seine eigenen Moralansichten und seine ganze Ethik und so auch nochmal so ein bisschen bedenkt und so. Und halt einfach auch mal so ein bisschen darüber nachdenkt, dass er eigentlich... und ein bisschen gelassener sein sollte.
Mhm. Also, ist das schwierig zu lesen?
Nee, gar nicht.
So einfaches Englisch.
Auch. Total einfach geschrieben. Und auch also wirklich total lustig, aber er halt wirklich auch irgendwie, zum Beispiel, was war noch dabei, er hat auch über ein Independent Pornoregisseur hat er auch noch geschrieben, ja. Der halt sich irgendwie darauf eingeschossen hat, irgendwie nur heterosexuelle Navy-Leute war das, glaube ich, zu filmen. Und halt irgendwie auch irgendwie, wo er dann erzählt, dass er den halt erstmal suchen musste und der wohnte dann in wirklich in irgendeiner richtig versifften Wohnung, wo ganz viele Ratten waren und der...
Aber seine eigenen Ratten oder die, die aus der Kanalisation...
Man weiß es nicht. Ja. Also es war wirklich sehr interessant irgendwie und dass er halt irgendwie darüber so ein bisschen schreibt. Also es ist halt wirklich total lustig geschrieben. Der Kerl ist echt der Knaller.
Gibt es den überhaupt auf Deutsch? Also ich habe jetzt so nebenbei immer so mich mal so ein bisschen hier rumgeklickt, aber auf Deutsch nichts gefunden von dem.
Also ich kenne jemanden, der hat ein Buch auf Deutsch. Ich weiß aber bloß nicht mehr, welches das ist. Ich glaube, dieses irgendwie Filthy irgendwas. Filthy Word oder wie das heißt.
Ich habe es mal auf die Liste geschrieben. Ja, es gibt eine Liste und am Ende der Sendung werde ich auch sagen, wo ihr die findet. Obwohl, nee, ich mache das gerade hier über eine Wunschliste. Nachher kauft ihr mir das alles. Das ist ja auch blöd. Dann mache ich einen Buchladen auf. Was soll's denn? Franzi, ich danke für deinen Anruf.
Ja, bitte, bitte.
Eine gute Nacht.
Dir auch.
Danke, tschüss.
Ahoi.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Es ist Sommer, da wird gelesen. Blöder Zusammenhang eigentlich. Es wird halt immer gelesen im Sommer auch. Und ich wüsste ganz gerne, was ihr lest und ob das was taugt, ob ihr die Sachen, die ihr lest, anderen empfehlen würdet oder ihnen davon abraten würdet, sie jemals zu lesen. Die positive Diskriminierung geht weiter. Hier ist Jenny. Hallo Jenny.
Hi.
Hi. Na? Wo hab ich dich denn gerade hergeholt?
Ja, ich habe gerade gegessen. Ich muss noch da runterschlucken.
Sehr schön. Ja. Jenny, was liest du?
Ja, hi. Ich wollte ein ganz tolles Buch empfehlen. Das ist eigentlich von Stephen King. Der schreibt aber noch unter einem anderen Namen und zwar unter Richard Bachmann.
Mhm.
Und das Buch heißt Amok.
Amok.
Und ist wirklich ganz super geschrieben, super spannend von vorne bis hinten. Und ja. Und wie gesagt, nochmal für alle Stephen King-Fans, er schreibt halt auch unter dem Namen Richard Bachmann.
Schreibt er da auch anders oder ist das genau dasselbe, was Stephen King Bücher so, das Böse fällt über eine kleine Stadt her und die Jungfrau, ne, die Unschuld rettet die Welt? Das ist ja so sein Motiv.
Also es ist schon irgendwie ein bisschen anders, aber ich kann dir das jetzt auch nicht genau schreiben, inwiefern anders, aber trotzdem wahnsinnig gut. Also ich mag das ja, wie Stephen King schreibt. Dieser Stil, der Humor, finde ich als total super.
Kannst du den beschreiben?
Den Humor kann ich gar nicht beschreiben, aber trotzdem amüsiere ich mich jedes Mal prächtig darüber. ja, und wie er schreibt, also ich kann nur sagen, ich kann es halt sehr fließend lesen und ja. Ja.
Ja.
Also auf jeden Fall schreibt er super, finde ich.
Aber wenn du die Bücher vergleichst, also Stephen King Bücher und Richard Bachmann Bücher vergleichst, merkst du, dass es King ist? Merkst du, dass Bachmann King ist oder muss man es wissen, um es zu begreifen?
Doch, nee, man merkt es nicht. Also es ist schon irgendwie anders, aber wie gesagt, trotzdem sehr gut. Aber ich denke mal, man würde Stephen King an sich jetzt nicht da wieder drin erkennen. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, sehr spannend. Und auch sehr gut geschrieben.
Danke, so. Jenny.
Das war's eigentlich.
Fährst du in Urlaub?
Ja.
Fährst du in Urlaub im Sommer?
Nee, ich war schon gerade.
Du warst schon?
Ja.
Und hattest den Bachmann mit?
Ja, den habe ich da zu Ende durchgelesen, ja. Schön am Meer.
Also das ist Urlaubslektüre für am Meer. Ich habe mal versucht, ein philosophisches Traktat am Meer auf Bali vor, das ist auch schon wieder 4 Jahre her, da war ich da. Da lag ich am Meer und habe wirklich ein sehr, sehr schönes Buch versucht zu lesen. Das geht halt nicht. Also so extrem intellektuelle, philosophische, das geht halt nicht, wenn du irgendwie so in den Tropen Hitze irgendwie Shake in der Hand, das funktioniert irgendwie nicht.
Nee, stimmt. Also da passt dann so ein Buch auf jeden Fall ideal dazu. Amok, Richard Bachmann.
Wird aufgeschrieben. Vielen Dank, Jenny.
Okay, super. Schönen Abend noch. Tschüss.
Dir auch. Tschüss.
Ciao.
0331 70 97 110. Was liest ihr denn gerade? Was liest du denn gerade, Patricia? Patricia?
Oh, ja, hallo.
Entschuldigung. Hallo. Nichts passiert.
Ja, hi.
Hi, was liest denn?
Und zwar lese ich, oder habe ich gelesen, Der Übergang von Justin Cronin. Das war, glaube ich, weiß nicht, ob du das kennst, das war, glaube ich, damals, als es rausgekommen ist, ziemlich erfolgreich.
Das heißt nicht, dass es dann automatisch bei mir ankommt.
Okay, auf jeden Fall ist es eine Trilogie und ich habe bis jetzt erst zwei Bücher gelesen, das dritte ist leider noch nicht rausgekommen. Mhm. Und es geht um sozusagen, also es fängt alles damit an, dass da so 12 Gefangene sind, also 12, die zum Tode verurteilt wurden. Und da ist dann so ein Wissenschaftler und der macht...
Ah, darum heißt das nächste Buch auch Die 12.
Genau.
Ah, okay.
Und der macht dann solche Experimente mit ihnen, infiziert sie mit irgendwelchen Viren.
Mhm.
Und der, also sein Ziel ist sozusagen irgendwie das ewige Leben sozusagen zu finden oder den, ja, weiß nicht, wie man es sagt, sozusagen, dass der Mensch ewig leben kann.
Ja, das ewige Leben, wie nennt man, da gab es auch irgendwie so ein das Lebenselixier.
Genau. Und das geht aber alles irgendwie schief und die entwickeln sich zu so einer Art Vampir sozusagen.
Mhm.
Also ernähren sich von Blut und werden so zu komischen, naja, so durchschimmernde Haut und haben irgendwie so Flughäute wie so Fledermäuse. Und
können die auch fliegen oder sehen
die
nur
können,
so aus?
Die können springen, also wie so Flughörnchen oder so, hört sich jetzt blöd an, aber und haben halt auch Reißzähne und sowas und die schaffen es dann natürlich zu fliehen.
Mhm.
Und innerhalb von einem Jahr ist die gesamte Menschheit irgendwie dahingerafft oder eben infiziert. Und dann gibt es ein kleines Mädchen, das diesen Virus auch infiziert bekommen hat und bei ihr hat es eben funktioniert. Und darum sind irgendwie alle hinter ihr her und wollen sozusagen das Heilmittel dann finden. Und ja, dann gibt es immer noch Zeitsprünge, wo dann 100 Jahre nach dem, sozusagen nach dem Jahr Null, wird es immer genannt.
Das Jahr Null ist praktisch der Ausbruch.
Dann genau, der Ausbruch. Und wo dann die Menschen sich in Kolonien so angesiedelt haben, also sozusagen eine vollkommen neue Zivilisation geschaffen haben und da eben irgendwie leben und nachts halt riesige Scheinwerfer anhaben, weil das Licht natürlich das Einzige ist, was die Dinger fernhält. Und es ist super spannend.
Das also klingt ein bisschen wie der Omega-Mann.
Das kenne ich nicht.
Das war ein Film mit Charlton Heston, ich glaube aus den 70er Jahren oder sowas,
okay,
wo auch irgendwie die ganze Menschheit von irgendeinem Virus befallen ist oder sonst was und alle haben so fahle Haut und ertragen kein Licht und trachten ihm nach dem Leben und er hat halt dann auch, wohnt in so einem Haus, was rundrum nach außen hin beleuchtet ist und so.
Okay.
Interessantes Motiv. Also vielleicht ist das so ein Motiv, das öfter mal wiederkehrt.
Also es ist total spannend und das kleine Mädchen hat dann halt auch so eine Art Verbindung zu diesen, also die werden dann Virals genannt.
Mhm.
Und sie hat so eine Art Verbindung zu diesen Virals und kann sie sozusagen stoppen und hört irgendwie ihre Gedanken und weiß sozusagen von dem Menschen, der in diesem Viral noch drinsteckt, also was die früher für ein Leben hatten und so. Also es ist total faszinierend irgendwie.
Sollte man warten, bis es den dritten Band auch gibt? Der dritte und letzte Band wäre das dann wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja? Ich glaube schon, weil ich habe jetzt die zwei gelesen und jetzt...
Jetzt kriegst du die Krätze.
Genau. Weil es ja dann erstmal auf Englisch rauskommen wird und wenn es dann auf Deutsch, vielleicht lese ich es dann einfach auf Englisch. Es ist wirklich extrem. Es sind sehr dicke Bücher, aber ich habe die so schnell durchgelesen. Also sehr gut. Kann ich nur empfehlen.
Patricia, wir danken dir.
Ich danke dir auch.
Eine gute Nacht noch.
Schönen Tschüss. Abend noch. Ja.
Danke. Tschüss. 0331 70 97 110. Hier ist der Bücher Blue Moon und alles, was ich von euch möchte, ist zu erfahren, was ihr gerade lest und inwieweit das empfehlenswert ist. Hm? Kann ja auch sein, dass es das nicht ist. Es geht weiter mit Patrick. Hallo Patrick.
Jo, hi.
Hi. Was liest du?
Ja, also ich lese an sich eigentlich nicht viel. Nur momentan bin ich so ein bisschen auf Warrior Cat, nennt sich das.
Hab ich auch noch nie gehört. Das ist so klasse. Egal, was man erzählt kriegt, man hat es noch nie gehört.
Ja,
Warrior Cats.
Da geht es halt nicht wirklich um Menschen, sondern eher um Katzen. Katzen, die sich in verschiedenen Clans zusammengetan haben, die halt untereinander verfeindet sind. aber trotzdem auch immer wieder Allianz miteinander eingehen und an das Gesetz der Krieger gebunden sind und sowas alles. Ist eigentlich ganz spannend geschrieben. Ist von mehreren Autorinnen geschrieben, die sich unter dem Namen Aaron Hunter zusammengefasst haben.
Mhm. Also, das klingt aber, als hätten sie es auch genauso gut mit Menschen schreiben können. Warum muss das mit Katzen sein?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es mit Katzen einfach besser rüberkommt oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich bin halt ein Katzenliebhaber und habe das durch Zufall auch nur gefunden, nachdem ich halt Eragon und was war das jetzt noch, genau, Tribute von Panem durch hatte, habe ich halt mal bei Google einfach Fantasy-Bücher eingegeben und da habe ich halt Warrior Cats gefunden, habe mir das erste Buch runtergeladen, also den ersten Band und fand es halt ganz klasse und es ist halt in mehrere Serien unterteilt, sage ich mal, also es ist halt eine Bücherserie.
Mhm.
Eine Staffel hat immer so 5 bis 6 Bücher, ich bin momentan bei Staffel 6, also ich finde es ganz gut gemacht.
Runtergeladen, aus welcher Quelle?
Früher hieß es Libri.de,
ja.
Jetzt hieß es E-Book.de. Ich bin jetzt nur auf E-Books umgestiegen, weil ich ab 2012 bei der Bundeswehr war und einfach keine Lust hatte, ständig irgendwelche Bücher mit mir rumzuschleppen, weil so eine ganze Bibliothek im Rucksack wird dann doch auf Dauer schwer für
50
Kilometer. Ja.
Würdest du auch für einen Urlaub E-Books mitnehmen? Also weil das ist ja auch, wo man rumschleppt, oder würdest du dann nur ein Buch nehmen und das mitschleppen? Weil ich habe halt auch so einen Kindle-E-Reader und ich denke mal, wenn ich wegfahre, ja, nimmst du den Kindle mit? Obwohl, nee, ich nehme die beiden Bücher da mit, das ist auch okay. Weil dann musst du wieder ein Ladegerät mitnehmen.
Naja, also ich würde schon den E-Book-Reader mitnehmen, weil es einfach leichter, dann hat man auch mehr Platz für wichtigere Sachen, sage ich mal. Ne?
Shopping.
Das sind da im Endeffekt eigentlich auch nur Beschäftigungen. Ich rede jetzt eigentlich mehr so von Anti-Klamotten, weil ich habe keine Lust im Urlaub nackt durch die Gegend zu rennen, nur weil ich Bücher mitnehme.
Ach komm, alles für die Literatur.
Ja, nee. Wie gesagt, also ist meiner Meinung nach ganz empfehlenswert, besonders wenn man Katzen wirklich mag. Und
Ist es auch empfehlenswert, wenn man Katzen nicht mag? Also wenn man keine besondere Beziehung zu Katzen hat, oder wird man dann wahnsinnig, wenn man das liest?
Also wahnsinnig wird man dann nicht unbedingt, weil es ist schon recht spannend geschrieben. Es gibt auch einige Stellen, wo man sich denkt, so, wie jetzt, das ist jetzt so, oder durchgreife ich jetzt nicht ganz, was halt dann erst im Laufe der Geschichte erklärt wird, halt in diesen mehreren Bänden einer Staffel. Ne?
Mhm.
Also ein Buch hat in der Regel so 300 bis 500 Seiten maximal, aber es sind halt immer 6 Bücher pro Staffel. Ich denke mal, das ist unter anderem aber auch Geldmacherei, ist mir aber wurscht, ist gut geschrieben und insofern.
Wenn es sich unterhält, ist es halt völlig in Ordnung.
Eben.
Ja.
Und so teuer sind die als E-Book auch nicht. Da zahle ich 10 Euro oder so pro Band.
Mhm. Und die Katzen, die leben so vor sich hin? Also
die leben halt in Clans, strikt, also wirklich fest strukturiert.
Ja.
Auch mit einer Art Hierarchie, sage ich mal. Es gibt den Anführer, es gibt die Krieger, es gibt die Schüler, es gibt die Jungen, es gibt die Königinnen. Also die Königinnen sind halt, werden halt die Katzen bezeichnet, die gerade Jungtiere haben, also Kitten haben. Das ist ganz interessant gemacht. Dann gibt es noch die Heilerkatze. Also ist ganz interessant gemacht eigentlich.
Mhm. Ja, da würde ich jetzt gerne direkt mal reinlesen. Also weil ich kann zwar mit Katzen überhaupt nichts anfangen, aber ich würde mal gerne wissen, wie das erzählt ist.
Ja, also
wie man
ein bisschen Spoilergefahr ist, es startet halt mit einem Kater, der als Hauskatze lebt, also bei Menschen lebt und halt nahe eines Waldes lebt, in dem Waldkatzen leben, halt diese Clans. Und er kommt halt in diese Geschichte rein und wird dann Teil der Clan-Katzen. Und es wird dann halt immer weiter gesponnen.
Ist das, wie nennt man denn das? Parabeln nennt man das, glaube ich, ne? Wenn man über Tiere menschliche Geschichten erzählt. Oder? Nee, das sind Fabeln. So war das. Parabeln. Fabeln.
Genau.
Sind das Fabeln? Also entdeckt der Mensch sich in diesen Katzen wieder? Oder ist es wirklich eine komplett andere Welt, die nur aus Unterhaltungszwecken?
Auf diesen Aspekt habe ich es bisher eigentlich noch nie betrachtet, muss ich sagen. Ich verliere mich einfach in diese Welt selbst. Also ich sinke halt wirklich im Kopf in diese Welt hinein. Ich bin dann quasi selber der Protagonist, um den es sich da gerade dreht. Ne?
Mhm.
Darüber so gar nicht wirklich nachgedacht habe. Ich war halt einfach gefesselt davon.
Patrick, ich danke dir.
Alles klar. Ein Buch würde ich aber gerne...
Oh, noch eins, ja, immer her damit, klar.
Ich, ich, ich habe noch mehrere
davon. Ja, dann komm, sag an.
Eins würde ich gerne wirklich noch mit nachschieben, weil ich bin halt homosexuell und es gibt ein Buch, was die Homosexualität so ein bisschen aufs Korn nimmt und am Ende halt sagt, alles halb so wild. Ne? Nennt sich Warum Schwule mehr Stil haben und was wir alle noch von ihnen lernen können.
Mhm. Warum haben Schwule mehr Stil und was können wir alle noch von ihnen lernen?
Warum Schwule mehr Stil haben. Das ist halt so geschrieben, da werden erstmal sämtliche Klischees völlig breit getreten.
Ja. Das heißt, Schwule haben gar nicht mehr Stil?
Nein. Ah. Die Klischees werden einfach wirklich nur völlig breit getreten und selber als Homosexueller, ich habe gelacht, ich konnte nicht mehr. Ja. Es war herrlich geschrieben, in einem richtig schönen sarkastischen Unterton. Ne? Ich liebe Sarkasmus und schwarzen Humor und insofern war das echt genial. Und kann man sich eigentlich auch mal durchlesen.
Was lerne ich da irgendwas über Schwule in dem Buch?
Quasi im letzten Kapitel, ja. Weil es werden ja erstmal die ganzen Klischees breitgetreten, wo dann erstmal jeder denkt, so ja, typisch Schwuchtel, sage ich mal. Genau,
kennen wir ja.
Und aber am Ende wird es halt dann alles negiert. Das ist nicht so. Am Ende heißt, wird halt wirklich erklärt, Homosexuelle sind halt Menschen und jeder Mensch ist unterschiedlich. Ne? Und insofern kann man Schwule nicht über einen Kamm scheren.
Nö.
Und das ist halt so die ganze Lehre aus diesem Buch, sage ich mal. Und das ist halt wirklich richtig lustig geschrieben und meiner Meinung nach auch mal empfehlenswert.
Gibt's für einen Cent beim Kistenschieber?
Wusste ich jetzt nicht, aber... Ja,
also Preis 1 Cent, Versand 3 Euro. Ne?
So. Versuchen Sie das Geld mit Versand
zu machen. Ja, ich vermute mal, verschenken können Sie es nicht, weil deren Shopsystem 0 Euro nicht versteht oder sowas. Oder vielleicht darf man das dann auch nicht, weil irgendwie ein Gesetz wieder verbietet, dass man Bücher verschenkt oder so.
Ja, und dann noch das Buch 110, ein Bulle hört zu, heißt es. Da hat ein Berliner Polizist quasi aus seinem Alltag geschrieben.
Geil. Ein Bulle hört zu, aus der Notrufzentrale der Polizei. Das muss man noch runter, der Untertitel. Das klingt cool.
Genau, also das ist, ich habe an einer Stelle wirklich den Atem anhalten müssen. Da sind mir echt die Tränen in die Augen geschossen, weil es echt so übel war. Also, das sind halt wirklich teilweise harte Geschichten, aber auch teilweise Geschichten, die einen wirklich nur so zu Tränen rühren, sage ich mal, weil das halt so extrem süß ist, richtig niedlich gemacht auch, ne? Was er da halt für Anrufe kriegt, das ist halt wirklich aus seinem realen Leben gegriffen, aus seinem Berufsalltag, ne? Und er hat auch so einen richtig schönen schwarzen Humor, sarkastischen Humor, verbindet es halt damit und ist herrlich.
Das klingt so, das werde ich mir mal, das kaufe ich mir mal. Ja, nee, das will ich haben, das ist gut. Sowas mag ich. Sowas Ähnliches gab es mal von, wie hieß denn der, Ferdinand von Schirach, ein Strafverteidiger, der halt auch so die bizarrsten Fälle, die ihm so untergekommen sind, auch in Kurzgeschichten verpackt und verarbeitet hat. Da legst du auch die Ohren an. Also auch wie unfassbar dämlich so manche Kriminelle auch sind.
Oh ja.
Das war wirklich klasse, wie sie irgendwie von ihrem Boss den Ferrari, zwei so Honks kriegen den Ferrari von ihrem Boss aus irgendwelchen Gründen, lassen sich die Karre klauen oder fahren ihn zu Schrott, ich weiß es nicht mehr genau, was ist auch wieder viele Jahre her, dass ich es gelesen habe, und denken sich, ja okay, was machen wir jetzt, wir müssen dem Boss ja den Ferrari wiedergeben, wir klauen jetzt einfach einen Ferrari und dann kriegt er den, das merkt er sowieso nicht, und klauen dann einen in einer anderen Farbe. Also weißt du, so auf so einem Niveau ist es teilweise ist wirklich sehr, sehr schön. Kann ich auch gut nur empfehlen, ich muss mal gerade gucken, wie die heißen.
Schirach. Ja, die haben wahrscheinlich auch nur gerade so in der Waldorfschule ihren Namen tanzen können, ne?
Wahrscheinlich noch nicht mal das, ne? Also, ich meine, ich glaube, wenigstens Farben lernt man in der Waldorfschule. Mann, wie hießen diese Bücher denn? Warte, Ferdinand von Schirach. Ach genau, Verbrechen und Schuld hießen die Bücher.
Okay, so. Erinnert mich auch so an das Buch Nackt duschen streng verboten.
Was ist das denn?
Da werden weltweite Gesetze, vornehmlich aus Amerika, zitiert. Das sind halt teilweise auch Asbach-Uralt-Gesetze, von wegen Indianer dürfen nur aus Planwagen erschossen werden und so das alles. Aber da sind halt teilweise auch recht skurrile Sachen mit dabei, mit zum Beispiel in irgendeinem Bundesstaat müssen Katzen Rücklichter tragen.
Katzen.
Ja, Katzen.
Rücklichter, Katzen. Also, ja.
Oder Hunde müssen halt Rücklichter tragen.
Das darf alles nicht wahr sein.
Oder irgendwo muss der Mann vor dem Auto mit einer roten Fahne schwenken, wenn seine Frau das Auto fährt, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen.
Ja gut, aber das sind halt so Gesetze, die auch, die einfach nicht gestrichen wurden, aber auch nicht mehr gültig sind, ja, weil sie nicht mehr...
Die stehen immer noch als gültig in Gesetzen.
Ja.
Da muss man sich halt teilweise echt an den Kopf fassen und auch wirklich herzhaft drüber lachen.
Das glaube ich. Jetzt aber, ich danke für deinen Anruf.
Alles klar.
Nacht, Patrick.
Ciao.
Tschö. Hier, das sind die...
Fritz. Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Die Welt ist vor allen Dingen voller Bücher, und zwar so viele Bücher sind auf der Welt, dass wir sie in einem Leben gar nicht alle gelesen kriegen. Darum holen wir uns gerne Empfehlungen von Freunden und Bekannten, also von anderen Menschen, von Stimmen, die uns etwas über Bücher erzählen. Und ich würde ganz gerne was über Bücher erzählt kriegen. Ich würde nämlich, ne, ich schreibe hier gerade so eine Listen schreiben kann ich gut. Und die Liste ist im Grunde die Literaturempfehlungsliste für diesen Sommer. Die Frage an euch also, was lest ihr denn gerade, und könnt ihr das empfehlen, was ihr da gerade lest? Und was könnt ihr denn empfehlen? Vielleicht ist das ja was anderes als das, was ihr gerade lest. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und weil der Kollege Schrag vorhin im Soundgarden so ein cooles Lied gespielt hat und ich gesagt habe, ich spiele das gleich auch nochmal, spiele ich das jetzt ganz einfach. Das hier sind Jupiter und Oquis International. The World is My Land. Coole Nummer, oder? The World is My Land von Jupiter und Oquis International. Nie gehört, aber coole Nummer. Vielleicht spiele ich die nachher einfach nochmal. 0331 70 97 110. Es geht natürlich nicht um Spielen und nicht um Musik, sondern es geht um Bücher heute Abend. Ich wüsste ganz gerne, was ihr lest. Also was für ein Buch da gerade neben euch liegt, in das ihr gelegentlich reinguckt oder von dem ihr den Blick nicht mehr abwenden könnt. Was für eine Geschichte da erzählt wird oder was für ein Thema da besprochen wird. Möglicherweise lest ihr ja auch gerade ein Sachbuch oder ein Fachbuch, was heute Abend auch noch gar nicht gekommen ist, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde, ist, niemand von euch scheint Cartoons zu lesen. Und ich habe aber das Gefühl, dass Cartoons oder Graphic Novels für die Gebildeten unter uns, dass Cartoons sich gerade zunehmender Beliebtheit erfreuen. Vielleicht erfreuen die sich aber auch nur bei mir zunehmender Beliebtheit, und darum sieht es für mich so aus, als würden das alle lesen, weil im Wesentlichen gucke ich natürlich auf mein Bücherregal. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer, und ihr seid eingeladen anzurufen, zu erzählen, was ihr lest und wie es da so ist in euren Büchern. Namens Dominik.
Guten Abend, Holgi.
Was liest denn?
Ich habe mir jetzt gerade in der Warteschleife überlegt, da ich Freitag nicht beim Film Blue Moon anrufen kann, schmuggel ich höre über Bande.
Unser einziger Anrufer.
Ja. und zwar The Disaster Artist. Sagt dir der Film The Room etwas?
The Room, The Room, The Room.
Der ist von... aus den frühen 2000ern und gilt so als der Citizen Kane der schlechten Filme.
Nee, und dann sagt er mir nichts.
In The Disaster Artist geht es um die Entstehung dieses Films, und man sollte diesen Film gesehen haben, um das Buch wirklich genießen zu können, aber dann ist es ein unglaublich erhellendes und schreiend komisches
The Disaster
Buch,
Artist, My Life Inside the Room, the greatest bad movie ever made. Das ist auf Englisch, das Buch?
Ganz genau, es gibt meines Wissens nach keine deutsche Übersetzung davon, aber es ist momentan auch schon eine Verfilmung davon in der Mache. James Franco hat nämlich die Rechte daran gekauft. Und wenn man diesen Film sieht, glaubt man schon nicht, was da alles passiert, aber die Umstände, unter denen dieser Film zustande gekommen ist, die geben dem Ganzen nochmal so eine ganz andere Dimension. Ich empfehle da mal nach dem Poster des Films zu googeln, da sieht man nämlich den Hauptdarsteller, Regisseur und Autor des Films, Tommy Wiseau, den kann man sich ungefähr vorstellen wie vom Aussehen Christopher Walken, wenn er jahrelang schlechtes Crystal Meth genommen hätte.
Ja, nee, dazu ist die Haut noch zu gut. Also der ist eher auf Valium hängen geblieben.
Und weil in diesem Film nichts ergibt Sinn, er ist fürchterlich schlecht gedreht, und da also ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen.
Ist das schlimmer als Plan 9 from Outer Space?
Es ist nochmal ganz anders absurd, weil nochmal mit einer ganz anderen Art und Weise schlecht gespielt wird. Also es gibt beispielsweise einen Nebendarsteller in diesem Film, der hat auf Hälfte hingeschmissen, weil er keinen Bock mehr auf die Produktion hatte. Die Rolle von dem wird einfach von jemand anders weitergespielt. Der bekommt einen anderen Namen, nimmt aber Plot-Elemente von ihm auf.
Alter!
Und das
ist doch wie Plan 9 mit Bela Lugosi.
so ein bisschen, aber es ist trotzdem schwer vergleichbar. Und man kriegt durch dieses Buch kriegt man so einige Einblicke, wie sich neben Tommy Wiseau, wie die sich kennengelernt haben und wie die Produktion dieses Films gelaufen sein muss. Und es sind halt lauter Unglaublichkeiten. So beispielsweise hat der, als er das Filmequipment gekauft hat, hat er eine normale Filmkamera gekauft und eine HD-Kamera und hat sich dann irgendwie ein Konstrukt bauen lassen, wo beide Kameras nebeneinander drauf standen. Niemand hat verstanden, warum. Er auch nicht so ganz. Und seine Antwort, warum er das macht, war ungefähr so, ja, weil das noch nie jemand gemacht hat.
Weil ich kann.
Also, ja, genau. Und man bekommt immer mehr Einblick in die eigenartigen Manierismen, wie Tommy Wiseau getickt hat und wie er gleichzeitig überzeugt davon ist, großartige Kunst zu machen, aber völlig daran scheitert. Und allein es gibt ein Kapitel, da lernen die beiden sich in der Schauspielschule kennen. Und wie er beschreibt, wie Tommy Wiseau völlig an der Szene, die er da auswendig gelernt hat für die Schauspielschule, wie er daran völlig scheitert, da habe ich Tränen gelacht. Das ist ein sehr empfehlenswertes Buch und dient, glaube ich, auch ganz, ganz gut als Sommerlektüre, weil sich das recht gut weglesen lässt.
Mhm. Wie ist denn das Englisch? Wie würdest du das, also schwer, leicht?
Ich fand's als relativ leicht lesbar. Also ich bin Englisch lesen gewohnt, aber es war jetzt nicht so, dass ich häufiger an Begriffen hängen geblieben wäre. Also wenn man so Standard-Film-Guck-Englisch oder Serien-Guck-Englisch drauf hat, dann geht das auf jeden Fall klar, denke ich.
Mhm. Hinter der Tür beginnt das Grauen. Nee, das ist es nicht, ne? The Room? Ich sehe gerade eine DVD, ja. The Room, aber das ist, nee.
Ich weiß nicht, ob der auf Amazon erhältlich ist, aber...
Also, das ist eher so ein Traumathek-Videoverleih-Dings.
Ja, man sollte ihn auf jeden Fall im Netz finden. Das ist, okay. Das ist wirklich eine Erfahrung, dieser Film, weil halt es finden auch ständig Dialoge statt, die nie wieder aufgegriffen werden. So die Mutter der Hauptdarstellerin, die haben so ein Telefongespräch, da erwähnt sie in der ersten Szene so, ja, ich habe übrigens die Resultate vom Arzt gekriegt, ich habe auf jeden Fall Krebs. Das nimmt sie so hin und es wird auch nie wieder erwähnt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Oder es gibt diverse Szenen, die auf einem Dach spielen. Vor Bluescreen-Hintergrund ist jedes Mal, wenn ein Schnitt ist, wechselt der Hintergrund, der zu sehen ist.
Das muss doch aber Absicht sein. Also
nein. Also auch wenn man das Buch gelesen hat, ich möchte da nicht zu viel vorausgreifen, dann merkt man, das ist nicht Absicht. Der Tommy Wiseau merkt nicht, dass er da Schrott produziert. Er ist da wirklich mit Werf dabei, was dem Ganzen wiederum, das Buch endet sehr versöhnlich. Das finde ich auch sehr schön daran. Es ist nicht so ein Nachtreten, aber es ist trotzdem so ein sich der völligen Absurdität des Ganzen ergeben.
Und der Autor, also Tom Bissell?
Greg Sestero ist der Hauptautor. Das war der quasi zweite Hauptdarsteller, also okay. einer der Nebendarsteller des Buches, und der beschreibt halt zum einen, wie er Tommy Wiseau kennengelernt hat, mhm, und zum anderen, wie die Produktion lief. Also das Buch ist zweigeteilt, man hat immer ein Kapitel, so haben die beiden sich kennengelernt, die Geschichte wird forterzählt, und im nächsten Kapitel geht es konkret um die Produktion.
Das ist natürlich für Leute wie mich, die schon mal in Filmproduktionen gearbeitet haben, jahrelang, bestimmt doppelt lustig ist.
Ja, eine großartige Anekdote fand ich noch, so das Produktionsteam, das hat das eigentlich für eine relativ Low-Budget-Indie-Produktion gehalten. Es stellt sich aber raus, sind mehrere Millionen in den Film geflossen.
Wo hat das Geld her?
Man weiß nie so richtig, wo er das her hat. Das Einzige, was er erzählt, ist, dass er einen Teil des Geldes dadurch zusammenbekommen hat, dass er Lederjacken aus Südkorea importiert und verkauft hat.
Ich habe kein gutes Gefühl.
Und eine der Szenen, die sich dann mit dem Produktionsteam abspielt, ist, dass sie feststellen, dass sich Tommy Wiseau am Set ein eigenes Klo hat bauen lassen für 30.000 Euro. Das aber keine Tür hat, sondern nur durch einen Vorhang abgeriegelt wird.
Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl.
Das ist so, das Level von Wahnsinn, das sich an diesem Set abspielt und das auch wirklich 1:1 in diesen Film geflossen ist. Große Empfehlung, aber ich würde sagen, man hat noch mehr Spaß, wenn man erst den Film gesehen hat und dann das Buch und da dann erfährt, wie dieser Wahnsinn zustande gekommen ist.
Ach, ich mach das. Ich besorge mir den Film, besorge mir das Buch und dann mache ich das. Und dann kann ich irgendwann, wenn wir uns nochmal sprechen, dann sage ich, ich hab's gesehen und es hat wehgetan. Oder sowas in der Art.
Ja, vielleicht mal ein Film-Blue-Moon der schlechten Filmverbrechen. The Room wäre da sehr besprechenswert, glaube ich.
Schlage ich Anna mal vor. Wobei ich glaube, dass sie so viele Filme sieht, die auch gut sind, dass sie überhaupt keine Lust hat, über die schlechten zu reden. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Ja, wenn mal so Saison ist, wo kaum gute Filme starten, da kann man das ja vielleicht mal unterbringen. Ich meine, wir haben auch schon über deutsche Filme geredet, da kann man auch mal zu schlecht. Da ist gar kein so langer Weg zu schlechten Filmen, aber ich höre auch darauf rumzuhacken.
Ja.
Du fragtest gerade nach Comics, da habe ich auch noch eine Empfehlung. Der Comic ist schon etwas älter, aber das ist so eine der Superman-Comics, an denen ich am meisten Spaß hatte. Das ist Superman Red Sun. Sun wie Sohn, nicht wie Sonne.
Red Sun, aha.
Und das ist so eine alternative Realitätsgeschichte. Da spielen sie nämlich durch, was passiert wäre, wenn Superman damals, als er auf der Erde gelandet ist, wenn er nicht in den USA gelandet wäre, sondern in der Sowjetunion.
Geil.
Und er ist dann halt bei sowjetischen Bauern aufgewachsen und schwingt sich dann quasi zu einem sowjetischen Diktator auf, weil er einen völlig anderen
Turn nimmt. Superman, ja.
Und das kann ich da sehr empfehlen.
Das ist ein Comic? Ah ja.
Genau.
Ich gucke gerade im Netz.
Es sieht von auf den ersten Mark Blick, Miller sein.
Genau, sieht auf den ersten Blick aus wie ein normales, also ein Buch mit, wie nennt man denn Bücher, die keine Comics sind?
Bücher?
Da ist was dran, ja. Ja, super. Ich danke dir. Ich empfehle jetzt auch einfach mal einen Comic, weil ich den habe ich kürzlich gelesen und ich fand den so schön. Der heißt Die Ignoranten und ist von Etienne Davodeau. Und ist ein Comic über ihn selbst, also über Etienne Davodeau selbst, der einen seiner Freunde besucht und ein Jahr lang ungefähr mit einem seiner Freunde verbringt, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe. Richard habe ich vergessen. Gibt es tatsächlich den Freund? Der Freund ist Winzer. Also Etienne Davodeau ist halt Comiczeichner.
Ich erinnere mich, dass du ein Bild daraus vertwittert
hast. Ja, genau, da habe ich mal ein Bild von vertwittert. Ich finde, dass das ganz toll gezeichnet ist. Also ich mag diesen Zeichenstil. Das ist immer ein bisschen schwierig bei Comics zu empfehlen, weil da halt immer noch so diese optische Komponente bei ist und ob man den Malstil auch mag. Aber das Tolle an dem Buch ist halt, Etienne Davodeau, der Comiczeichner, hat überhaupt keine Ahnung von Wein. Also null. Der geht halt in eine Kneipe und sagt, gib mir Weißwein oder sowas. Und der Winzer, der hat überhaupt keine Ahnung von Comics, weil das ist halt überhaupt nicht seine Welt. Der ist halt das ganze Jahr über im Weinberg und macht ein tolles Getränk. Und die beiden verabreden sich beim Trinken, dass Etienne Richard die Comicwelt erklärt, also Comics beibringt, also nicht ihm beibringt, Comics zu zeichnen. Und Richard erklärt seinem Freund Etienne, wie man Wein macht. Und das Ganze hat Davodeau in einen Comic verarbeitet. Und das ist echt ganz, ganz toll.
Das klingt ziemlich interessant.
Das kommt
auf jeden Fall auf meine Merkliste, weil ich bin so, abgesehen von US-Comics, so momentan doch relativ ignorant, was es da in anderen Ländern an Entwicklungen gibt. Also ich bin da momentan hauptsächlich bei dem Marvel-DC-Zeug gestrandet.
Das habe ich zum Beispiel noch nie irgendwie mir... Also ich komme jetzt über die Umweg Filme, also Umweg über den Umweg Marvel Filme komme ich jetzt so langsam dahin.
Da ist ja momentan so die Sache, Marvel und DC haben sich ja so gerade überlegt, dass sie das den Neueinsteigern so wieder ein bisschen einfacher machen sollen. Die haben beide in den letzten Jahren haben sie ein großes Reset gemacht und viel an Hintergrundballast, das sie über 50, 60 Jahre aufgebaut haben, haben sie über Bord geworfen quasi oder teilweise in die Geschichten quasi verbaut, aber die großen Storylines abgebrochen und einen Neustart gemacht bei vielen Reihen. Also beispielsweise gibt es eine neue Batman-Reihe, die quasi von vorne anfängt, aber irgendwie auch nur halb von vorne anfängt. Sie haben gleichzeitig diesen Neustart so ein bisschen haben sie sich nicht getraut, genug Ballast über Bord zu werfen, aber man findet trotzdem einen besseren Einstieg, als wenn man jetzt ja vor 3-4 Jahren bei Batman eingestiegen wäre und so von den Autoren erwartet wird, dass man dem seit 50 Jahren sklavisch folgt. Da gab es durchaus, also bei den neuen Batman-Sachen gab es einige interessant geschriebene Geschichten zum Beispiel.
Da, das heißt, ich kann mir also jetzt Marvel Comics kaufen und komme da, verstehe, was da passiert.
Ja, also beispielsweise Batman gab es jetzt die, gibt es jetzt eine Bandzusammenfassung der ersten, ich glaube, 6 oder 8 Hefte. Das war eine zusammenhängende Storyline und wenn du ungefähr weißt, wer Batman ist, findest du da einen guten Einstieg, weil nicht mehr so viel an Hintergrundstory erwartet wird.
Mhm.
Also die erste Reihe, die erste große Storyline von dem neuen Batman-Autor, die hieß Court of Owls und war tatsächlich auch ziemlich spannend gemacht. Und jetzt gibt es so ein gerade, ich glaube, immer noch auslaufendes großes Joker-Event, weil sie im ersten Jahr Batman den Joker nicht haben auftauchen lassen und der jetzt seine riesen Storyline kriegt und da ist dann halt so die Marvel-Strategie, das lassen sie nicht nur im Batman-Heft laufen, sondern auch noch bei Batgirl, bei Nightwing und allen anderen auch noch. Sodass man animiert wird, schon möglichst viele Reihen gleichzeitig zu lesen.
Mhm. Ich habe noch einen für deine Merkliste, wenn du Comics aus Europa oder nicht aus den USA oder nicht Marvel-Comics haben willst, was ich auch gerade zwischen habe. Von Emmanuel Guibert und Didier Lefebvre, Der Fotograf. Das gibt's, sind 3 Bücher. Und Lefebvre ist Fotograf halt und der ist unter anderem mit Ärzte ohne Grenzen nach Afghanistan gereist. Okay. In den, ich glaube, 80er Jahren muss das gewesen sein. Und hat halt Fotos gemacht, wie sie mit den Mujahideen über die Berge wandern und all sowas. Also es gibt halt einen Satz Fotos von Didier Lefebvre. Und Emmanuel Guibert hat Comics um diese Fotos herum gezeichnet. Das heißt, du hast immer einen Ausschnitt aus der realen Realität als Foto und dann einen Comicstrip, der zu diesem Foto hinleitet und einen Comicstrip, der von diesem Foto wegleitet zum nächsten Foto hin. Das ist ein ganz, ganz tolles, also habe ich noch nie gesehen so auch vorher. Das ist eine ganz tolle, ja so eine Mischform irgendwie. Also weil du hast halt ein Foto.
Ja.
Einen Fotografen, der die Geschichte erzählt, die um das Foto herum passiert ist, wie dieses Foto entstanden ist und was darauf zu sehen ist. Und die Geschichte, die der Fotograf erzählt oder vielleicht auch bei einem Dia-Abend erzählen würde, ist halt als Cartoon drumherum gezeichnet, als Comic drumherum gezeichnet.
Das klingt auf jeden Fall auch das ziemlich interessant. Das kommt auch mit auf die Merkliste, würde ich sagen.
Ist ein bisschen, manchmal ein bisschen kompliziert zu lesen.
Ja.
Weil du immer so denkst, ah, ich möchte jetzt, dass das Comicbild weitergeht oder ich möchte jetzt wissen, was, ich möchte das Foto noch weiter gucken, also ich möchte eine Fotoserie haben, die du nicht kriegst, aber es ist eine ganz tolle Erzählweise, die ich so noch nie gesehen habe. 3 Bände, Der Fotograf heißen die.
Ja, das wird mal notiert, also da kann ich mein Spektrum an Comics, glaube ich, auch noch gut erweitern.
Ja, sowieso Frankreich, die Franzosen, die haben spektakuläres Zeug gemacht. Kannst ja auch diese, wie heißt es nochmal, die, ne? Jetzt habe ich wieder Wortfindungsstörung. Warte mal, Rue de la Mort, von wem ist, Rue de la Gare, natürlich Rue de la Gare, Jacques Tardy. Von Jacques Tardy gibt's so Jacques Tardy und Léo Mallet sind die Bücher und das sind halt, ja Mann, wie heißt denn? Nestor Boma, genau, Nestor Boma heißt der Detektiv, der dann irgendwie in den 30er Jahren spielt, das glaube ich, in Frankreich, also in Paris unterwegs ist und Fälle löst und sowas. Also so praktisch Film Noir als Comic.
Ah, okay.
Auch total geil. Also kannst du im Grunde kannst du von denen alles lesen, was es so gibt. Ist halt nur scheiß teuer, weil da gibt's viel von.
Was ich gerade erst als Comic angefangen habe, ist From Hell, das Original. Das wurde ja vor einigen Jahren mit Johnny Depp verfilmt, aber ich bin jetzt so ungefähr auf der Hälfte und der Comic ist jetzt schon weit, weit, weit besser.
From Hell als Comic, ich gucke gerade.
Genau.
Alan Moore.
Von Moore, genau, der ja eigentlich alle Verfilmungen seiner Werke hasst, weil größtenteils zu Recht.
Und das ist ein Comic? Weil das gibt's genau, auch, ich sehe gerade, das gibt's auch als E-Book.
Ich lese es auch tatsächlich als E-Book, weil es das kürzlich in einem dieser Humble Bundles gab.
Und das funktioniert, also das ist ein Schwarz-Weiß-Comic, der auf dem E-Book-Reader funktioniert, oder?
Genau, also ich lese das auf so einem 7-Zoll-Tablet und es geht ziemlich gut.
Cool.
Und Ja, das Moore hat halt einen sehr schönen Erzählstil in seinen Comics und das hat noch keine Verfilmung wirklich einfangen können, weil Moore sehr genau weiß, wie er mit Comic-Elementen umgehen muss und mit Comics so arbeiten muss, dass sie Dinge so erzählen können, wie Comics das eben machen. Und das hat halt noch keinen Film wirklich hingekriegt. Ich bin inspiriert worden dadurch, ich war vor ein paar Tagen in London und habe da einen Jack the Ripper-Spaziergang mitgemacht, 2 Stunden lang, wo wir in London Whitechapel die Orte besucht haben, wo die Ripper-Morde stattgefunden haben. Und dann
Was ich total attraktiv finde gerade, ist, die E-Book-Version kostet 5 Euro.
Ja, dann auf jeden Fall.
Ich habe es schon geklickt. Also das heißt, wenn ich nachher nach Hause komme, dann ist es praktisch auf meinem Gerät.
Das lohnt sich, ja.
Also das für einen Fünfer finde ich sowas immer super. Selbst wenn es einem nicht so gut gefallen sollte, hat es einen Horizont erweitert. Für einen Fünfer Horizont erweitern finde ich toll. Und es ist so gezeichnet, dass ich klarkomme. Sehr schön.
Ah, ja, es ist ein ziemlich aufgeräumter Stil durch diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Ja. Mhm.
Schick. Sehr schön. Vielen Dank. Das ist ja toll. Du sagtest ja Jack the Ripper Spaziergang, da hatte ich dich unterbrochen, entschuldige.
Genau, ich habe das einfach nur eingestreut, das war so der Startpunkt, wo ich dann angefangen habe, im Nachhinein dann From Hell dann auch noch als Comic zu lesen.
Uh-huh. Und da geht's um Jack the Ripper, oder wen?
Ganz genau. Okay. Das ist ja die Jack the Ripper Story und eine Theorie, wer Jack the Ripper war. Und es geht vor allem um den Jack the Ripper Ermittler.
Mhm. Ich bin gespannt. Ich hab's ja jetzt. Dominik, wir machen Nachrichten. Vielen Dank für deinen Anruf.
Alles klar, danke.
Gute Nacht, ciao. Tschüss. Ihr hört den Blue Moon und zwar den mit den Büchern. Und wir empfehlen uns hier gegenseitig Bücher gerade und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Euch auch gegenseitig und uns und allen anderen, die zuhören, Bücher zu empfehlen. Was lest ihr denn gerade?
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
0331 70 97 110. Was lest ihr denn gerade und inwieweit ist das denn möglicherweise sogar empfehlenswert? Der Matthias, der sitzt schreiend in Neubrandenburg, weil der jetzt endlich mal dran sein will. Hallo Matthias.
Ja, nee, so schreiend sitze ich gar nicht. Ich genieße das ehrlich gesagt. Ich bin aus Schwerin angereist in meiner Heimat hier wieder und habe mal Fritz gehört. Seit Ewigkeit mal wieder.
Ja, aber du sitzt seit einer Stunde in der Warteschleife und das tut mir immer so leid.
Naja, aber es war sehr amüsant. Also ich saug gerade sozusagen die Büchertipps auf und freue mich sehr.
Ja? Und klickst dich tot wahrscheinlich im Internet direkt kaufen.
Nee, ich sitze jetzt gerade noch im Auto, ich bin noch angereist im Auto und sitze jetzt gemütlich schon auf dem See, der Mond geht langsam auf, ist das amüsant. Ja, was will ich empfehlen? David Benioff oder David Benioff, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Mhm. Stadt der Diebe heißt das Buch. Ist eine sehr, sehr rührige Geschichte. Spielt in Stalingrad, im besetzten Stalingrad 44. Und es geht erstmal um die Geschichte von Lev, der sozusagen als junger Bursche mit 17 Jahren, glaube ich, ist er alt, soll er sozusagen die Stellung halten. Und des Nächtens ist Ausgehverbot und er wagt sich trotzdem raus, weil ein Flieger sozusagen vom Himmel fällt, der abgeschossen wurde. Und er nimmt ein Bajonett von diesem deutschen Soldaten an sich und wird dabei aber erwischt von einer Patrouille.
Mhm.
Und das ist eigentlich das sichere Todesurteil. Er landet in einer Zelle und soll am nächsten Morgen hingerichtet werden. Und in diese Zelle sozusagen wird noch ein weiterer Mensch reingetan, und zwar der Kolja. Der ist desertiert und ihm soll eigentlich das gleiche Schicksal eilen. Nun ist es aber so, dass die Tochter des Stadtkommandanten von Stalingrad bald heiraten soll. Und es sind partout keine Eier ranzubekommen im besetzten Stalingrad. Und nun hat der Stadtkommandant sich ausgedacht, okay Jungs, wenn ihr innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen oder so mir diese Eier beschafft, dann verschone ich euer Leben. Und so geht die Geschichte los und nun machen sich die beiden halt auf die Reise und versuchen halt diese Eier zu organisieren. Und das ist wirklich sehr packend geschrieben, weil da wächst halt im Verlaufe des Buches so eine Freundschaft von 2 völlig unterschiedlichen Menschen. Der eine sehr introvertiert, noch jung, unerfahren, halt der Lev, und der Kolja ist halt so, sag ich mal, so ein Lebemensch, der halt auch die eine oder andere Frau sich mal so sozusagen zu Gemüte führte während des Buches. Und also es ist wirklich ein herzzerreißendes Buch. Also ich habe auch, muss ich zugeben, als Mann, am Ende des Buches, sehr dramatisch, habe ich auch ein paar Tränen vergossen. Also wenn ein Buch mich so packt wie dieses Buch, dann kann ich das auch wärmstens weiterempfehlen.
Das könnte ich natürlich jetzt auch irgendwo in einer Welt erzählen, in der einfach aus irgendwelchen Gründen die Eier knapp sind oder sowas. Also wieso erzählt er das in der Belagerung Stalingrads? Also wie kommt der Krieg in die Geschichte?
Naja, es ist halt die Geschichte eines jungen Mannes, der halt in Stalingrad lebt mit 17 Jahren und warum er sich das Plot ausgerechnet so ausgedacht hat, ja mein Gott, du hast schon gehört von Katzen, die irgendwie die Weltherrschaft
haben. Ja, nee, schon klar. Spürt man in der Geschichte den Krieg?
Absolut. Also der ist natürlich allgegenwärtig, ne? Der Hunger ist allgegenwärtig, also der Tod ist allgegenwärtig. Die versuchen sich natürlich auch die ganze Zeit irgendwie Nahrung zu beschaffen, weil die natürlich total knapp ist. Da werden die abstrusesten Sachen gegessen und gekocht und sie versuchen Hühner zu ergattern. Also es ist im Prinzip parallel dazu, dass sie versuchen halt diese Eier zu bekommen, versuchen sie natürlich auch irgendwie sich Nahrung zu beschaffen und zu überleben. Sie müssen dann halt auch im Verlauf des Buches hinter die feindlichen Linien, also raus aus Stalingrad, weil Stalingrad halt nicht zu holen ist. Und es spitzt sich halt immer weiter zu und ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel verraten würde von dem Plot, weil wenn Leute das lesen wollen,
ist das,
ich mag das immer nicht.
Ja, ist halt blöd, ne? Man weiß immer nicht, macht man sich jetzt unbeliebt oder nicht, wenn man sagt, worum es geht. Ist das, ist das authentisch, also basiert das auf einer wahren Begebenheit oder ist das rein fiktiv?
Nein. Es beginnt so, sage ich mal, dass er sozusagen, der Großvater erzählt seinem jungen Enkel die Geschichte und es wird aber nicht klar und ich glaube mich auch zu entsinnen, dass es nicht autobiografisch ist. Also so geht es halt los, sozusagen der Großvater erzählt seine Erinnerungen und dann taucht man halt in diese Welt ein. Es geht also in der Gegenwart und dann springt man zurück in damals, weißt du noch, so ungefähr ist das, ja. Und er erzählt sozusagen aus seiner Erinnerung heraus der Neffe und was der Großvater erzählt hat und ist eigentlich also wirklich für mich so das Buch des Sommers, obwohl ich ja auch immer viele Bücher parallel lese. Also es war ganz witzig, weil es gab so viele Querverweise zu dem, was ich auch lese. Du hast zum Beispiel von Sachbüchern gesprochen,
dass ja, auch keine Sachbücher. Ja, aber gar nicht drüber geredet, ne?
Ja, also ich bin ja sozusagen immer Parallelleser. Ich habe zum Beispiel gerade einen Truman Capote, meinen ersten am Wickel, kaltblütig. Da quäle ich mich gerade ein bisschen mit, da komme ich nicht so ran. Aber ich habe jetzt kürzlich ausgelesen von Günter Bloch, Wölfisch für Hundehalter. Ja, ist ein sehr schönes Buch.
Wölfisch für Hundehalter.
Genau, der ist ja, sag ich mal, schon seit vielen Jahren in der Wolfsforschung aktiv, in Kanada, in den Nationalparks, Yellowstone und so weiter. Und der räumt halt mit vielen Klischees auf, die halt so in der Hundeerziehung so grassieren.
Hast du Hunde oder wie kommst du auf die Idee, dass genau...
Ja, ganz praktischer Hintergrund. Ich habe mir vor anderthalb Jahren einen Hund aus dem Tierheim geholt und saug halt, sag ich mal, alles, was ich so an Wissen bekommen kann, halt wissbegierig auf und da...
Wölfisch für Hundehalter von Alpha-Dominanz und anderen populären Irrtümern. Erzähl mal, was lernt man da? Also was sind denn so populäre Irrtümer im Umgang mit Hunden?
Also populäre Irrtümer sind zum Beispiel, dass man seinen Hund ständig dominieren muss, weil er natürlich nach einer Alpha-Position strebt und einen sozusagen dann das Heft aus der Hand nehmen will. Und er macht das halt so, das ist sehr schön beschrieben in dem Buch, und zwar fängt er an, behauptet wird, dann nennt er zum Beispiel den Fakt, ja, Alpha-Rüden streben immer nach der Führungsrolle und unterdrücken ihre, sag ich mal, Rudelmitglieder, und dann sagt er halt, dass es aber richtig ist, dann stellt er das aufgrund seiner, sag ich mal, langjährigen Beobachtungen und auch von befreundeten Autoren und Hunde- und Wolfsforschern, stellt er das sozusagen in den Kontext, den er beobachtet hat, und dann bricht er das runter, Bedeutung für den Hundehalter, und dann sagt er einem auch ganz konkret, ob das jetzt richtig ist, was man da macht oder was man lieber nicht machen sollte. Also es ist wirklich sehr praktisch vor allen Dingen. Also viele Hundebücher sind immer sehr abstrus und man kann nicht alles eins zu eins auf jeden Hund gleich übertragen. Jeder Hund ist anders, aber ich finde das sehr schön, weil es sind so Verhaltenstipps und vor allen Dingen mir hat so eine Lockerheit reingebracht, weil mein Hund, sage ich mal, auch eine schwierige Vorgeschichte hatte und ich war so nach 3 Monaten ziemlich überfordert mit diesem Hund. Das ist ein Schäfer und nix und das hat mich so ein bisschen lockerer gemacht, finde ich, weil da viele Dinge einfach auch so ein bisschen entspannter von ihm geschrieben werden. Ja? Also, dass man da nicht ständig den Hund dominieren muss und unterdrücken und was nicht alles und den Alpha-Wurf und was da nicht alles passiert. Also, hat mir wirklich sehr geholfen und auch auf eine sehr humoristische Art und Weise wird das Ganze so von ihm beschrieben. Ich war auch dieses Jahr auf einem Seminar von ihm, fand ich auch ganz witzig. Und da hat sich der Kreis dann für mich auch so geschlossen.
Und das funktioniert auch alles für dich, was du da in diesem, oder für dich und deinen Hund, was du da in dem Buch gelesen hast?
Zum Teil ja, man muss das natürlich beobachten, es ist immer eine Entwicklung, ne? Man kann natürlich nicht, wenn man jetzt, sage ich mal, irgendwas mit dem Hund veranstaltet oder irgendeine Erziehungsmethode, Zusammenspiel mit dem Hund probiert, dann man muss das beobachten. Es lehrt einen einfach auch ein sehr feines Beobachten, ja, weil diese Hunde ja auch, Hunde haben ja sehr feine Abstufungen, sage ich mal, in ihrem Verhalten. Und man lernt dieses Tier lesen und guckt halt, was funktioniert bei meinem Hund, was funktioniert nicht. Und ich fand es ganz spannend eigentlich. Ne? Und dann hätte ich noch ein Sachbuch, um mal ich neige immer dazu, wenn es um den Hund geht, um mal sehr detailliert zu gehen, aber was ganz anderes, Sachbuch von Daniela Dahn, Wir sind der Staat. auch sehr spannend. Ist eine Publizistin, glaube ich, Linkspartei. Da war ich vor wenigen Monaten auch mal auf einer Lesung von ihr. Und sie beschreibt im Prinzip so das Demokratiemodell in der Entstehung. Da geht es um die Rechtsform, auf der unser System sozusagen basiert, unsere Demokratie, und führt wirklich sehr fein aus anhand von vielen Zitaten von Politologen, von allem möglichen, also im Prinzip breit gefächerte Experten zitiert sie sozusagen und bricht das runter, gibt auch Perspektiven, das finde ich sehr schön, also die haut nicht nur auf den Sack. Natürlich, klar, also was soll auch anders rauskommen, unsere Demokratie ist bankrott, aber es gibt halt wirklich viele interessante Fakten, und das ist auch so ein Buch, was ich, wie gesagt, parallel lese, da bin ich jetzt vielleicht auf zwei Drittel des Weges angekommen, weil das ist immer so, ich lese ein paar Seiten, das ist auch schwer zu lesen, aber halt unheimlich interessant, weil man dann, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, da muss man mal nachrecherchieren, ne?
Ja. Und man darf nie vergessen, aus welcher Position heraus sie schreibt, ne?
Richtig, genau.
Eine sozialistische Position, aus der sie schreibt.
Genau, das muss man auch ein bisschen differenzieren. Also ich bin da auch nicht so, dass ich jetzt sage, jawohl, hier, ne?
Ja.
Sondern ich lese das wirklich, ich lese das wirklich sehr differenziert, und das macht dann halt auch Spaß, ne? Wenn man sich da so rauspickt und mal da recherchiert, wo es einen auch interessiert, ne? Das ist wirklich spannend, und ja. Und ich kriege halt auch immer Nachschub. Also das Gute ist, meine, sag mal, ich nenne sie mal Schwiegermutter, ne, ist die Freundin meines Schwiegervaters, die ist Buchhändlerin.
Perfekt.
Ja, perfekt.
Das heißt, die also schiebt halt immer die Mängelexemplare rüber, ne? Also, ja, genau,
ja,
super.
Ja, genau. Und vorhin hat immer wirklich, also zum Beispiel Stadt der Diebe ist auch von ihr gekommen. Und ich bin immer sehr heiß darauf, wenn sie mir wieder neuen Stoff sozusagen besorgt. Das ist quasi mein Dealer, mein höchstpersönlicher. Und die hat mir schon viele, viele tolle Bücher geschenkt, tolle Geschichten. Auch Autoren, die ich wirklich dann auch in Gänze gelesen habe. Zum Beispiel Stieg Larsson damals, was ja auch verfilmt wurde, ne, die Trilogie.
Das war toll, das war so toll zu lesen, Himmel.
Oh, ja. Wahnsinn. Vor allen Dingen, ich hatte von ihr das erste Buch geschenkt bekommen und dachte nur, oh, Wahnsinn, toller Roman. Und blätterte dann, als ich fertig war, hinten weiter im Buch und stellte fest, oh mein Gott, da gibt es ja noch zwei weitere Teile, und dann bin ich natürlich sofort im Laden.
Aber war das nicht die Hölle? War das nicht die Hölle, als das dritte Buch zu Ende war? Und also ich fand das ganz, ganz schlimm, weil ich wollte das halt immer und immer weiterlesen.
Ja, ja, genau so ging es mir auch. Ich habe das fertig gelesen gehabt und dachte mir, okay, ist die Glas, und jetzt lese ich den ganzen Stieg Larsson und musste mit Entsetzen feststellen, genau wie du, dass es ein einziger Roman ist, und dass der Typ einfach schon mal tot ist. Also man kann nicht mal bei ihm nochmal
irgendwie dem auf den Sack gehen, so, schreib was los, schreib!
Lauf, du bist geil! Ja, genau das. Und das war total schrecklich. Und ich habe es mir mal für später aufgeschrieben, nochmal auf meine To-Do-Liste, was die Bücher angeht. Er hat ja viel Sachliteratur verfasst über die Neonazi-Szene in Norwegen, Schweden, also im nördlichen Raum, und da will ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen, wenn man muss, sind halt so die Bücher, die man nebenher so mal liest, ein bisschen so, ne, um seinen Horizont mal zu erweitern. Das ist halt nicht so abends, wenn man nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, mal ein bisschen abschalten will. Aber ich finde das halt immer spannend, dass man halt irgendwie immer breit gefächert liest. Das ist immer sehr schön.
Matthias, ich danke dir.
Ja, sehr gerne.
Eine gute Nacht noch.
Holger, dir auch.
Mach's danke. Gut. Tschüss.
Tschüss.
Weiter geht's mit, wartet auch schon lang, dem Johann.
Hallo.
Hallo. Johann, was liest denn du?
Also, ich habe gelesen, also gehört und gelesen, das Buch, also das Buch, also ich habe erst gehört und dann gelesen, Lauf, Junge, Lauf von Juri Orlew.
Lauf, Junge, Lauf.
Genau. Und also es gibt auch einen Film jetzt von, den habe ich ja noch nicht gesehen.
Worum geht's da?
Also um... Es ist halt ein Junge, der wohnt mit seiner Mutter und seinem Vater und seinen Geschwistern im KZ.
Versuch bitte mal ein bisschen weniger an deinem Telefon zu rascheln, man versteht dich leider nur sehr schlecht.
Besser so?
Das weiß ich nicht, du hast noch nichts gesagt.
So, er wohnt immer im KZ mit seinen Eltern und seinen Geschwistern und immer, also im Warschauer Ghetto, dann sucht er immer nach Lebensmitteln mit seiner Mutter. Und dann sucht er halt immer in der Mülltonne und sie wartet unten und irgendwann ist sie halt nicht mehr da. Also ist einfach weg und wurde halt abgeholt von den Nazis. Das wusste er bloß nicht. Und er war halt irgendwie 8-9 Jahre alt und musste sich dann halt alleine da zurechtfinden und ist dann halt immer wieder zu vielen Leuten gekommen, also die ihn beschützt haben. Ja,
Hast du das freiwillig gelesen oder irgendwie durch die Schule gezogen?
Ich habe mir das angehört. erstmal als Hörbuch und dann halt auch mal gelesen. Aber den Film will ich mir aus einem bestimmten Grund nicht angucken, weil ich habe mir immer so eine Fantasie, wie ich mir das vorstelle.
Ja, man hat Bilder im Kopf und die gehen dann kaputt.
Genau, und wenn ich das dann sehe, dann kann ich mir nicht mehr so vorstellen, dann ist das alles weg.
Das ist wirklich total kompliziert, ich kenne das, ja. Es ist mir bisher immer so gegangen, bis auf bei einem einzigen Film, der mich mit demselben Gefühl zurückgelassen hat, wie das Buch, das ich gelesen habe, mich mit dem Gefühl zurückgelassen hat. Ja. Aber sonst hat das noch nie funktioniert bei mir auch, ja. Das ist jetzt so, also Geschichten aus dem Warschauer Ghetto, das ist jetzt nichts, was man einfach mal so wegliest, ne?
Das ist wirklich, das hat mich auch total beschäftigt. Und er ist dann halt aus diesem Ghetto da also geflohen und ist dann, also er ist jetzt Trulig, der Junge. Und der wurde dann, also die Gestapo hat ihn dann da, die Polizei hat ihn da gesucht, weil die wussten, dass der da geflüchtet ist und irgendwann ist er halt vor denen geflohen und lag in einem Zelt. Und da lag dann irgendwie so ein Mann, ganz alter Mann. Und auf einmal hat er gesehen, dass das sein Vater ist. Und der hat ihm halt gesagt, dass er zu allen sagen soll, dass er Jurek heißt, weil Trulik ist ein hebräischer Name. Und hat dann, der Vater ist dann halt, da habe ich auch fast geweint, also hat er wirklich gesagt, also die hätten ihn wirklich umgebracht. Und dann ist der Vater aufgesprungen und hier, kommen alle hier, hallo, ich bin Jude. Und ist dann, so konnte der Junge dann flüchten. Und er ist halt immer wieder, hatte dann wirklich Schnecken gesessen und Bären im Wald, um von den Nazis zu flüchten. Und sollte dann halt nach Russland laufen, durch Polen. Das hat auch wirklich lange gedauert. Und dann irgendwie im Winter 43 oder so ist er dann fast erfroren und dann vor irgendeinem Bauernhaus einfach zusammengebrochen und hat dann erstmal eine ganze Woche lang durchgeschlafen. Und dann wurde er in eine Badewanne gesetzt und dachte, er wird vom Teufel gekocht. Aber das war dann irgendwie so eine Frau, die ihm dann auch ganz viel geholfen hat und ihm gesagt hat, was er an den Türen sagen soll, wenn er um Essen bettelt. Also so Bibelsprüche und sonst sowas. Und dann ist er halt rumgezogen, hat immer immer nach Russland und hat halt immer so Arbeiten gemacht, die auf dem Feld arbeiten. Und dann da war irgendwie so eine Maschine, wo sein Arm reingekommen ist und dann ist sein Arm abgegangen. In so einem Mähdrescher, glaube ich.
Aha.
Genau, und dann musste der halt mit einem Arm arbeiten. Der wurde dann halt immer wieder von SS-Offizieren irgendwie erwischt und hat sich dann da irgendwie durchgelogen und hat gesagt, dass irgendwie, weil er beschnitten war, dass es von einer Operation abhängt. Und dann wurde er noch von Leuten wieder aufgenommen.
Und den Jungen hat es wirklich gegeben?
Also da steht, dass es nach einer wahren Begebenheit. Und dann war er dabei bei Leuten, wo er aufgenommen wurde und hat auch mit den Jungs gespielt, ist zur Schule gegangen. Und dann haben die halt mal Weitpinkel gemacht und dann haben die polnischen Jungs gesehen, dass er ein Jude ist. Und dann wollten die den alle umbringen, weil die halt auch alle, also die haben das den Eltern erzählt und die wollten den dann umbringen aus dem Dorf. Und dann heißt es halt immer, dann kommen halt die Szene, wo dann die Leute sagen, lauf, Junge, lauf. Und ist halt immer weggerannt. Oder da war einer, der sagt, er nimmt ihn auf, aber dann irgendwie erkannt hat, dass es dieser Junge ist, der gesucht wurde, hat er den dann eingesperrt in so ein Verlies, damit er nicht weggehen kann, damit die den endlich umbringen können. Und dann hat die Frau von dem mit der Axt irgendwie die Tür aufgebrochen und hat dann halt gesagt, lauf, Junge, lauf.
Das ist halt eine ganz
dramatische Geschichte. Und das ist halt auch gar nicht so gut nachzustehen, weil das sind als Hörbuch, glaube ich, 5 Stunden. Und da passiert halt so viel. Und dann irgendwann kommt er in ein Kinderheim und schafft es halt nach Russland. Und später, ganz später, das ist dann wirklich das Traurigste, ist er irgendwie 21 und geht in das Dorf zurück, wo er ganz am Anfang vor dem Ghetto und vor allem war. Und dann geht er mit dieser Frau, die ihn da hingebracht hat, im Süßigkeitenladen und sieht auf einmal die Freundin von der Mutter und die fangen dann alle an zu weinen. Und dann zieht er halt nach Israel und im Kibbutz und hat dann halt eine Familie und ist glücklich. Und sieht auch seine Schwester wieder, die einzige, die noch von der Familie übrig gewesen ist.
Lauf, Junge, lauf. Ich danke dir, Johann.
Ja.
Und eine gute Nacht.
Okay, tschüss.
Tschüss. Das ist auch sowas, was ich, glaube ich, mal lesen möchte. Lauf, Junge, lauf. Oder hören. Ist ja auch nicht schlecht. 03, nee, wir haben eh keine Zeit mehr. Also versucht's gar nicht erst. Wir telefonieren jetzt erstmal weiter. Ich versuche jetzt noch den Rest abzuarbeiten. Hallo David.
Hallo.
Wir müssen es jetzt kurz machen. Wir haben nur noch wenige Minuten und ich habe noch
klar.
Drei Leute.
Dann kannst du dir aussuchen, ob wir entweder wieder Hitlerzeit, da hätte ich eine Autobiografie oder eine andere Autobiografie über Nelson Mandela.
Auch ganz gut. Beide, also Mandela. Fangen wir an mit Mandela.
Ja, Mandela ist kurz erzählt, seine Biografie, ich denke, seine Lebensgeschichte kennst du schon, oder?
Ja, der lange Weg zur Freiheit, ist es der lange Weg zur
genau.
Freiheit?
Genau. Mhm. Das fand ich sehr schön.
Was hast du da gelernt? Was hast du mitgenommen aus dieser Biografie? Ich finde, wenn man eine Biografie liest...
Ja, ich fand einfach so das ergriffen. Ich fand auch schade, als ich dann gehört habe, dass er gestorben ist.
Diesmal wirklich.
Ein bisschen getrauert.
Mandela ist ja schon zigfach gestorben, also es gab ja dann immer mal wieder die Falschmeldung, Mandela sei tot.
Aber jetzt ist er wirklich tot.
Ja, jetzt ist er wirklich tot.
Leider.
Hast du irgendwas gelernt aus diesem Buch?
Ja, mich hat halt der afrikanische Kontinent so ein bisschen mehr fasziniert.
Mhm.
Und ich bin total fasziniert vom afrikanischen Kontinent jetzt auch mittlerweile, weil ich einen Afrikaner jetzt kennengelernt habe aus Tansania und war total herzlich, war total cool. Ja.
Und das zweite Buch?
Sally Perel, Ich war Hitler, Junge, Salomon.
Hitler, Junge, Salomon, ja.
Ja.
Hast du in der Schule gelesen oder freiwillig?
Nee, das habe ich freiwillig, also das habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ein sehr schönes Buch. Auch sehr spannend erzählt und den Film habe ich nicht geguckt. Wahrscheinlich gut so.
Keine Ahnung, ich habe ihn auch nicht geguckt.
Ja, aber das Buch ist richtig gut.
Ja.
Das ist im Prinzip so ähnlich wie Lauf, Junge, Lauf, nur eben nicht so ganz so hart, aber ist halt so richtig, dass er als Nazi verkauft wird und sich als Nazi verkauft und da durchkommt und am Ende beinahe erschossen wird. Und das ist wirklich wahr, das hat er selber geschrieben.
David, ich sag mal danke, damit ich Carola noch rannehmen kann.
Ja. Achso, warte mal, darf ich noch eine Sache sagen?
Schnell.
Und zwar, unbedingt Karl May lesen und zwar auf jeden Fall durch die Wüste, ja, Karl May, durch Wüste und Harem.
Mhm.
Und dann die Serie, also die Reihe heißt Der Schutt.
Der Schutt,
auch
genau.
Sehr spannend mit Haji Halep Omar.
Ja, genau.
Und richtig, also.
Du weißt, dass Karl May nie da war, worüber er schreibt.
Ich
ne?
glaube,
das ist komplett fiktional.
Na, Ost war er schon. Also,
ach so, das kann natürlich sein, stimmt.
So hat mein Vater erzählt und halt seine Bücher gewesen und das musst du unbedingt mal wieder durchlesen. Also bin ich auch gerade dabei. Karl May ist der Geheimtipp.
Okay, danke David.
Noch ein Tipp.
Nee.
Ganz kurz.
Ey, Carola schreit schon. Pass auf, hier, Carola, schrei mal. Siehst du, Carola schreit schon. Carola, soll David noch einen Tipp sagen oder lieber nicht?
Kann er ganz schnell machen, mach mir nichts auf.
Okay, dann die Reihe Samurai von dem Young Samurai. Ist sein Synonymname, unter dem er schreibt. Also, der heißt, egal. Aber Samurai, das ist halt, wie ein englischer Junge, Schiffsjunge, von einem Samurai-Großmeister da erzogen wird und da im Bürgerkrieg landet.
Und so. Ich find's gerade nicht. Von wem ist es?
Von. Also der Autor nennt sich im Internet Young Samurai.
Mhm.
Der heißt...
Nee, finde ich gerade nicht. Ja, müssen wir mit leben, dann ist das unbekannte Buch.
Auf Facebook gibt's auch. Also müssen wir auf Facebook suchen. Young Samurai.
Mhm. Aber jetzt reicht's, David. Vielen Dank. Okay. Gute Alles Nacht. Klar. Tschüss.
Gute Nacht.
Carola, du hast das letzte Wort. Mach was draus.
Oh, okay. Ich wollte eigentlich nur noch ein Buch vorschlagen. Und zwar, das ist bei uns nicht möglich, bei Sinclair Lewis. Und
ach so, das Buch heißt, das ist bei uns nicht möglich.
Ja, ja.
Ah, okay. Ja.
Ja. Ja, also es ist eigentlich auch recht bekannt, aber ich bin auch noch nicht ganz durch, aber ich bin halt mittendrin und ich finde das auch sehr empfehlenswert. Und es geht im Prinzip halt darum, wie sich der Faschismus während der Depression in den USA halt sich halt ja, in Amerika verbreitet. Und ja, es ist halt einfach sehr interessant und sehr gut geschrieben und ja, sehr empfehlenswert.
Das finde ich aber mal spannend. Wie weit verbreitet sich denn der Faschismus?
Naja, also es geht halt darum, also es fängt halt damit an mit den Wahlen von Präsidenten halt und da ist halt ein Kandidat, Berzelius Windrip, der ist halt für die Demokratische Partei, also für die Demokraten steht er an und der wird halt gewählt und das entwickelt sich halt wirklich zu so einer ja, Diktatur halt, wie halt in Deutschland.
Mhm.
Und das ist sogar noch vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben.
Aber es ist fiktional, also es ist keine Bestandsaufnahme, also keine Analyse der Zustände in den USA.
Nee, es ist Fiction.
Okay.
Aber es ist halt, weil halt immer so gesagt wird, das kann ja bei uns so nie passieren, wie in Deutschland und so. Und es war halt alles, wir waren alle so ein bisschen so, ja, oblivious. Ich weiß nicht, was auf Deutsch sagt, so ein bisschen, ja, nicht so wirklich drauf hingeguckt, was in Deutschland passiert ist.
Ja.
In den USA und hier sagt halt, also beschreibt halt Sinclair Lewis, wie einfach es eigentlich passieren kann und wie es halt auch in den USA in einer Nation wie halt den Amerika, also den Vereinigten Staaten halt passieren kann und das ist sehr, sehr interessant und ja.
Selbstvergessen ist übrigens die deutsche Übersetzung für oblivious, habe ich gerade nachgeschlagen, aber das passt da nicht hin. Es war ihnen nicht bewusst, ne? To be oblivious of something, sich etwas bewusst machen.
Mhm. Ja.
Genau.
Ja.
Das ist bei uns nicht möglich. Carola, vielen Dank für deinen Anruf, vielen Dank fürs lange Warten und bitte entschuldige, dass du jetzt so wenig Zeit nur noch hast. Die Sendung ist in einer Minute zu Ende und der Tobias Koch, der scharrt schon mit den Hufen draußen.
Nee, alles klar.
Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Schönen Abend noch. Danke, dir auch. Und das war der Blue Moon für heute mit jede Menge Buchempfehlungen für euch für den Sommer oder für auch sonst zu lesen. Ich werde morgen im Laufe des Tages, schreibe ich die Liste einfach mal zusammen und schreibe die irgendwo hin. Ich weiß noch nicht so genau wohin, wahrscheinlich in mein privates Weblog, weil ich damit wenigstens umgehen kann. Den Link dazu verbreite ich dann ganz einfach mal über meinen Twitter-Account. Der heißt twitter.com/Holgi. Denn ich bin Holger Klein und danke für eure Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Fritz. Und das hört man.